Willkommen zum Maschinensucher-Doppelpass zweite Bundesliga an diesem Montagabend. Die zweite Bundesliga ist auf der Zielgeraden der Hinrunde. 13 Spieltage sind um und auch an diesem Wochenende wurden viele Schlagzeilen geschrieben. Das sind die Themen, über die wir heute diskutieren. Schalke mit dem Pleite-Hattrick. Königsblaue Euphorie ist erstmal weg und auch über den Trainer wird wieder diskutiert. Dann schauen wir nach Bremen. Werder hat den Brustlöser, siegt erstmals nach Rückstand mit 2:1 in Nürnberg und die Formkurve zeigt nach oben. Und Dynamos Sturzflug hält an. Dresden verliert 9 der letzten 10 Spiele, hält aber für viele überraschend am Trainer fest. Wir reden gleich live mit Alexander Schmidt, der uns dann aus Dresden zugeschaltet sein wird. Aber auch hier in der Runde haben wir eine Top-Besetzung. Wir freuen uns unter anderem auf Markus Anfang. Der Trainer von Werder Bremen ist da und er sagt, Werder bleibt bei der Aussage, diese Saison dient dem Wiederaufbau, aber wir wehren uns natürlich nicht, wenn wir dann doch aufsteigen würden. Wir freuen uns auf Toni Leistner, Ex-Profi bei Dynamo und auch noch bis zum Herbst beim HSV. Er guckt auf die Hanseaten und sagt, der HSV ist derzeit keine Spitzenmannschaft, aber das kann ja noch werden. Gucken wir drauf. Und Olli Forster ist da, lieber Kollege und Sport1-Kommentator. Er guckt nach Schalke und sagt, Königsblau hat die zweite Bundesliga irgendwie immer noch nicht verstanden. Und nach 3 Pleiten gehen sie erst einmal schweren Wochen entgegen. Und damit fangen wir auch direkt an mit Schalke 04. Olli, du hast es gesagt, ne? Also 3 Pleiten, das ist schon irgendwie komisch. Die Krise kommt zur Unzeit.
Wir haben vor Wochen hier gesessen und haben darüber diskutiert. Wir haben gegen Dresden gewonnen, zu Hause, große Euphorie in der Arena. Und jetzt verlieren sie Spiele gegen Zweitligavereine, in Anführungszeichen. Also gegen typische Zweitligavereine. Gegen Heidenheim, gegen Darmstadt 98. Das ist eigentlich die Kundschaft, die sie eigentlich relativ entspannt besiegen müssen, auf dem Weg nach oben. Weil kein anderes Ziel hat der FC Schalke 04. Und wenn du diese Krise jetzt dir nimmst, in dieser Phase, und wir wissen, es ist immer November, Dezember, wenn es kalt wird und so weiter, dann entscheiden sich werden die Szenarien entworfen für das, was dann im Frühling passiert. Es ist eine ganz schlechte Zeit für den FC Schalke, diese Dinge da so zu fabrizieren.
Besonders, weil jetzt halt auch die Länderspielpause ist und gerade das Schalker Umfeld eigentlich ja Euphorie hatte. Die ist jetzt erstmal vorbei und 14 Tage keine Spiele. Das nächste übrigens dann gegen Werder Bremen. In Bremen zeigen wir übrigens live und wir gucken mal auf die aktuelle Situation von S04.
Nicht Schalke 04, sondern Schalke 2-4 am Wochenende. Klatsche gegen Darmstadt, die dritte in Serie. Die Königsblauen nach gutem Start in der Abwärtsspirale. Offensiv wie defensiv stimmte es nicht bei den Knappen. Trotz Führung hinten wackelig, die ersten beiden Torschüsse der Darmstädter mitten rein ins königsblaue Herz.
Das schnelle 1:1 und vor allen Dingen dann auch das 2:1 hat man schon gemerkt, dass das ein Bruch in unserem Spiel war und dass das den Jungs auch wehgetan hat. Und das hat auch ihre Spuren hinterlassen.
Fehlt das Selbstverständnis von Königsblau? Es scheint so. Sinnbildlich dafür steht Simon Terodde. Ladehemmungen nach Einstellung des Schatzschneider-Rekordes. 4 Torschüsse, kein Treffer. Das Ganze schon seit über 400 Minuten. Schalke wirkt verkrampft, fehleranfällig und zeitweise nervös. Die Mannschaft gibt kein klares Bild ab.
Wir haben einfach heute ja, vielleicht zu viel mit dem Herzen versucht, das alles zu machen, aber wir haben einfach nicht zu viel nachgedacht.
Spiel mit Herz, schön und gut. Doch wir fragen uns, hat Schalke Herz, aber keinen klaren Plan?
Es wirkt auf jeden Fall so, denn aktuell ist irgendwie die Form nicht mehr so da, wie man sie eigentlich erwarten konnte. Und wie eben nach, Olli hat es eben gesagt, nach dem Dresden-Spiel ja auch vor 55.000 in der Arena eine riesen Euphorie war. Markus Anfang, überrascht dir das auch, dass Schalkes Motor jetzt so ein bisschen stottert?
Nein, es ist halt auch schwierig, wenn du aus der ersten Liga absteigst. Du hast halt so einen Verein, so einen großen Traditionsverein. Und die Leute müssen das erstmal akzeptieren, erstmal verstehen, dass du abgestiegen bist aus der Bundesliga. Und dann ist man ja auch recht früh noch in der Bundesliga gewesen, wo man abgestiegen ist. Das braucht alles seine Zeit. Und jetzt bist du Favorit in den Spielen. Du musst auch anders die Spiele angehen. Und das ist nicht leicht. Und als Favorit durch die Saison zu gehen, das fällt natürlich vielen Absteigern natürlich schwer. Und ich finde jetzt, das gehört auch irgendwo mal dazu, dass es mal ein bisschen schwieriger wird. Ich würde das jetzt nicht alles so negativ sehen. Ich glaube schon, dass sie auch schon gezeigt haben, dass sie eine richtig gute Mannschaft haben, haben sich schon recht früh auch verstärken können, weil sie auch schon recht früh planen konnten für die Zweitligasaison. Also ich glaube schon, dass sie sehr viel Potenzial haben und dass sie auch wieder in die Erfolgsspur kommen.
Aber wirkt man so ein bisschen diese Währung von S04, die Euphorie und den Fanpower ab, eben durch so drei Niederlagen, die so ein bisschen unerwartet kamen, gerade nachdem man sich so relativ gesettelt fühlte und den Eindruck hatte, Schalke ist angekommen in der zweiten Liga?
Ja, aber in der zweiten Liga, ich glaube, jeder, der die zweite Liga so ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass du gegen jede Mannschaft gewinnen kannst, aber auch gegen jede Mannschaft verlieren kannst. Und ich sage ja, wenn du die Mannschaft bist, die das Spiel dominieren soll und halt viel Ballbesitz hast oder viel nach vorne spielen musst und auch viel riskieren musst, weil du auch der Favorit bist, dann läufst du häufiger mal in Kontersituationen rein. Dann hast du vielleicht auch mal die ein oder anderen Probleme dann von hinten herausspielen, dass du mal einen Ball verlierst. Aber du musst halt initiieren, du musst halt auch die Verantwortung übernehmen auf dem Feld, du musst halt das Spiel bestimmen. Und dann passiert es natürlich auch, dass das eine oder andere an Fehlern dich einstreut und dann kriegst du auch mal Gegentore.
Und da gab es reichlich Gegentore am Wochenende und eben auch drei Fehler, die im Aufbauspiel kamen. Der Mann ist Innenverteidiger nach wie vor und guckt vielleicht mal mit uns auf das 1:2 aus seiner Sicht. Sie haben das Spiel komplett gesehen. Was läuft da bei Schalke alles schief?
Was mir in dem Spiel aufgefallen ist, das Übergangsspiel einfach von hinten nach vorne, das war in dem Spiel halt überhaupt gar nicht gegeben. Da hat sich Schalke richtig schwer getan. Und,
das ja. sind sechs Blaue, ne? Und ein Darmstädter, in dem Fall Honsack, der das 1:2 dann machen kann. Das ist schon leicht gegangen, Olli. Ne? Also das war offensichtlich kein großes Problem dann für den Gegner, Schalker Schwächen aufzudecken.
Sehr easy. Im Verlauf dieser Partie auch. Und auch hinten raus dann auch kein wirkliches Aufbäumen der Mannschaft von Schalke 04. Ich glaube schon, dass du so einen Knacks wegkriegst, wenn du gegen 60 verlierst im Pokal, dann in diesem Nebelding da in Heidenheim hinten raus 0-1. Ne? Das sind halt dann jetzt diese Erfahrungen, die sie machen. Und deswegen ist diese ganze Thematik, die jetzt natürlich angespitzt wird von der Öffentlichkeit, die Fans sind sehr, sehr unzufrieden, die Journalie ist natürlich dran am Trainer, an Dimitrios Gramotzis, von dem wir alle dachten, er ist so ein Stück weit über Berg. Jetzt muss Ruben Schröder schon kommen und muss im Prinzip den Treueschwur auspacken, muss sagen, ja, wir halten, was hat er gesagt, wir werden zusammenstehen, koste es, was es wolle. Also jetzt ist schon der Kreisel in Bewegung.
Und definitiv, es gab ja diesen einen Moment kurz vor dem Ende, da stand es noch 1:3. Schalke kommt wieder ran mit dem 2:3. Wir schauen auch auf die Szene, das war die 88. Minute, Piringer dann mit dem Tor. Da war dann, und das hört man ja allein und sieht man auch direkt vor der Schalker Kurve, sofort wieder der Glaube da. Aber es war halt wirklich nur ein Strohfeuer in dem Fall. Schönes Tor. Und trotzdem, es verpuffte, weil kurz danach eben der nächste Fehler kam. Das ist besonders auch aus Trainersicht wahrscheinlich extrem ärgerlich. Man hofft und denkt, komm, da geht noch was. Und dann die kalte Dusche kurz danach.
Ja klar, weil du ja auch immer mehr riskieren musst in so einem Spiel. Wenn du hinten liegst, musst du natürlich dementsprechend riskieren. Und wenn dir vorne so ein Fehler passiert und du einen Konter bekommst und dadurch ein Tor bekommst, dann ist das die eine Sache. Aber wenn du es halt dann hinten durch einen einfachen Fehlpass in so ein Gegentor bekommst, dann ist es natürlich umso ärgerlich.
Tja, und das 2:4, da gucken wir auch gleich nochmal rein. Nachdem wir hier nochmal die Bilder sehen eben vom Anschlusstreffer, gucken wir mal auf das entscheidende Ding. Auch da, Toni, wird man wahrscheinlich sagen, klar, Schalke hat aufgemacht, aber es ist halt wieder im Aufbauspiel. Gleich im Prinzip, leichter Fehler und dann wird es für Darmstadt einfach.
Ja, ich finde auch, die beiden Innenverteidiger könnten da viel entschlossener rausrücken. Also zumindest einer von beiden. Ja, ist die letzte Minute oder die letzten Minuten und da könnte man schon nochmal aggressiv draufgehen. Klar, vielleicht riskierst du da einen Freistoß, aber ja, einer von beiden könnte dann schon mal drauf und dann wäre der Abschluss dann nicht so einfach. Aber ist immer einfacher gesagt im Fernsehen. Aber ich hätte so agiert, dass ich schon nicht so zögere, sondern eher rausrücke. Weil im Endeffekt hat man ja nichts mehr zu verlieren.
Und ich meine, Olli, du hast es auch angesprochen, jetzt kommt die Personalie des Trainers wieder auf die Tagesordnung. Klar, es gab jetzt den Treueschwur auch. Ich meine, ich glaube, ihr habt zusammen gespielt, ne? Dimitrios Gramotzis und Markus Anfang in Kaiserslautern. Wann war das genau?
2002 bis 2004 haben wir zusammen gespielt und sind damals auch ins Pokalfinale gekommen. Dimi hat sich, glaube ich, dann gegen Werder Bremen im Halbfinale eine rote Karte geholt, obwohl wir schon geführt haben. Aber wir haben zusammen gespielt.
Ja. Ja, und nun ist er als Trainerkollege wahrscheinlich geschätzt. Ihr steht wahrscheinlich immer noch im Kontakt. Wie schwierig werden jetzt gerade eben diese zwei Wochen bis zum nächsten Spiel dann in Bremen für ihn? Weil die Unruhe nimmt zu.
Ja, aber ich glaube auch, Dimi ist schon lange genug im Geschäft. Er kennt die Situation und der weiß halt auch, was er dann tatsächlich auch beeinflussen kann. Und das ist halt, glaube ich, nur die Arbeit mit der Mannschaft. Und das ist halt nun mal so, das weiß er auch. Er hat ja einen großen Verein übernommen und dass dann die Erwartungshaltung dementsprechend hoch ist, das wissen wir ja alle.
Welche Erwartung? Kennt er ja auch. Ne? Also letztendlich bei der Bremen eine ähnliche Entwicklung, Beginn der Saison nicht so performt, in Anführungszeichen. Das ist ja vollkommen klar, dass die Mannschaften, die runter sind, die diese großen Namen haben, dass da natürlich ein Trainer nach ein, zwei Niederlagen oder Ausrutschern, und das tut dann halt schon ein Stück, also ich will um Gottes Willen nichts gegen Heidenheim, ich liebe die großartig, aber wenn du halt dann gegen Heidenheim so ein Ding, und als Schalke, ne, oder Werder Bremen, dann ist natürlich die Fanschar in heller Aufruhr, das ist ja vollkommen normal. Und daraus entsteht dann natürlich auch so eine Dynamik und vollkommen normale, finde ich, auch Trainerdiskussion.
Wenn man selber, was gibt er denn selber für sich aus? Was will er erreichen bei diesem großen Club? Weil die Offiziellen sagen ja immer nein, auch wie ähnlich wie in Bremen, Aufstieg, nein, sprechen wir noch nicht drüber. Die Fan-Meinung ist eine völlig andere. Was sagt der Trainerkollege selber? Also was will er tatsächlich in dieser Saison erreichen?
Ja gut, ich habe jetzt keinen Kontakt mit ihm, dass ich jetzt
täglich
mit ihm telefoniere.
Ja, täglich, aber
das habe ich jetzt nicht. Wir haben uns ab und zu mal gesehen, weil wir auch gemeinsame Freunde haben. Aber jetzt über seine Zielsetzung, darüber weiß ich natürlich nichts. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass er natürlich gerne erfolgreich sein will. Das ist doch logisch.
Das ist logisch. Aber was ist eine realistische Zielsetzung? Vielleicht auch aus der Blick eines Ex-Profis aus der Bundesliga und eben auch aus der zweiten Liga. Schalke. Ist das ein Verein, der hoch muss und nach den Leistungen bislang auch, wo man nach 13 Spieltagen sagen kann, die können es auch wirklich?
Ja, ich würde da nicht nur Schalke mit reinnehmen. Also HSV, Bremen, all die großen Namen, die von oben nach unten gekommen sind. Wenn man da nicht von einem Aufstieg redet oder nicht den Aufstieg forciert, gerade mit den Geldern, die da fließen, finde ich das immer schon ein bisschen
zu bescheiden.
Ja, zu bescheiden. Weil,
also mehr Mut auch in der Zielsetzung.
Es sind große Clubs, die wirklich auch gute Spieler in ihren Reihen haben. Und deswegen denke ich schon, dass das Ziel Aufstieg sein sollte. Es ist kein Muss, also egal bei welchem Verein. Das kann man einfach nicht planen, auch in der zweiten Liga nicht, weil die absolut verrückt ist. Ich glaube, das merkt Markus selber jedes Wochenende wieder. Ich glaube, wenn man nach Heidenheim fährt und die spielen gegen einen der großen Clubs, dann stehen die statt 8 Uhr, stehen die 6 Uhr auf und sind absolut heiß. Und ja. Das muss man erst mal so verinnerlichen als großer Verein, wenn man da runtergekommen ist.
Aber als Spieler, ist es eigentlich besser, wenn man so eine klare Zielsetzung auch vom Verein bekommt? Weil nach wie vor ist es ja so, keiner der 18 Vereine hat offiziell gesagt, sie wollen aufsteigen. Motiviert das eher oder hemmt es?
Also ich bin immer einer, der klare Worte mehr mag. So. Also wir haben es letztes Jahr auch so gehandhabt, dass es nach außen der Aufstieg nie so
in Hamburg,
dass wir da gesagt haben, wir wollen aufsteigen, aber intern war es immer so eigentlich das Ziel. Und ja, wie gesagt, als großer Club in der zweiten Liga sollte das schon das Ziel sein. Und ich finde, dann könnte man das auch halbwegs so kommunizieren.
Was ist denn der Vorteil von so einer Haltung? Also es geht ja in Bremen genauso und auf Schalke auch. Wenn man nach außen eben lieber tief stapelt im Vergleich zu vielleicht auch den internen Zielsetzungen. Wo liegt der Sinn da drin?
Ja, ich bin da, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, weil ich habe das damals beim 1. FC Köln ganz anders erlebt. Wir sind zum 1. FC Köln gekommen von Holstein Kiel und da war die klare Zielsetzung Aufstieg. Und das wurde auch ganz klar kommuniziert. Die Mannschaft ist zusammengeblieben größtenteils. Wir haben die Mannschaft teilweise noch verstärkt. Und die klare Zielsetzung war Aufstieg. Und das haben wir auch geschafft. Und wir sind mit der Mannschaft aufgestiegen, haben das auch recht ordentlich gemacht, wenn man dann so das Revue passieren lässt, dass du, und wir wissen ja, wie die zweite Liga ist, dass du dann von 34 Spieltagen warst du 30 Spieltage auf Platz 1 und 2, 20 auf 1. Ich glaube, dann hast du es auch verdient gehabt, aufzusteigen. Und da war die Zielsetzung ganz klar Aufstieg. Und die kann man auch mitgehen. In Bremen jetzt gerade ist die Situation ein bisschen anders, weil die Voraussetzungen komplett anders sind. Und ich glaube, du musst unabhängig von der Größe des Clubs auch die aktuelle Situation des Clubs sehen. Und ich glaube, da unterscheiden sich dann die Clubs dann schon voneinander.
Definitiv, obwohl ja beide gleichzeitig abgestiegen sind, ist, glaube ich, Bremen und Schalke tatsächlich ein bisschen unterschiedlicher. In Bremen ist man da defensiv, auf Schalke aber eben auch, Olli. Und wenn wir das so hören, hier gab es mal in Köln damals klare Ansage, eigentlich eine gute Ansage, so wie ich das raushöre. Toni sagt auch, Mensch, eigentlich klare Ansagen helfen eher.
Also als FC Schalke hätte ich in jedem Fall diese Ansage gemacht vorneweg, um auch das ganze Konstrukt so ein Stück weit
auch den
zu
pushen. Fans so die Perspektive
jetzt läufst du, aber wir haben im Moment eine Situation, und Toni hat es ja gesagt, diese Liga ist vollkommen verrückt. Und jetzt läufst du im Moment so ein bisschen Gefahr, dass neben St. Pauli, die galoppieren da vorne weg und die Punkten gewinnen ihre Heimspiele, im Prinzip noch überhaupt keine Krise. Wer weiß, vielleicht kommt tatsächlich Darmstadt 98, die ja auch eine Mega-Serie spielen und spielen da weiter. Und auf einmal hast du diese beiden Fleischtopfplätze da vorne, die sind dann weg. Und dann rennen die alle hinterher, Hamburg, Bremen, Schalke, und alle wollen dann zumindest auf den Relegationsplatz. Also das kann noch eine unfassbar spannende Saison werden. Wir haben es ja auch von Anfang an geahnt, dass es so wird. Aber dass es sich so krass anfühlt wie im Moment, hätte ich auch nicht unbedingt gedacht.
Und nun gibt es das nächste Spiel, Werder gegen Schalke. Das ist wirklich toll. Wir werden das am 20. November live übertragen. Samstagabend, Flutlicht, Weserstadion. Aber welche Rolle nimmt Werder da ein im Vergleich zu Schalke? Sagt ihr, nein, wir sind selbstbewusst genug, wir wollen der Favorit da auch durchaus nach außen sein? Oder sagt man, nee, die sind eigentlich schon einen Schritt weiter? Wie ist das so auf Augenhöhe derzeit zu betrachten, Werder und Schalke?
Ja gut, wir wollen das Spiel natürlich, wir haben ein Heimspiel, wir wollen das Spiel natürlich gewinnen, das ist doch klar. Also wir haben jetzt die letzten Wochen gezeigt, dass es ein bisschen bergauf geht. Es hat auch seine Gründe. Und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Natürlich wollen wir das Spiel zu Hause gewinnen. Das hat jetzt, ist unabhängig davon, wie wir die Saison angegangen sind. Also wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wollen, ich habe es ja auch schon im Vorfeld gesagt, klar, der Wiederaufbau steht natürlich vorne dran. Aber wir wollen uns natürlich auch diesen kurzfristigen Erfolg nicht verschließen. Also ich bin gerne erfolgreich, ich habe da gerne Spaß dran, Spiele zu gewinnen. Und wir sind damals mit Kiel sind wir aufgestiegen und dann haben wir auch nicht gesagt, wir wollen den Klassenerhalt haben, sondern wir haben auch gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und am Ende sind wir in die Relegation gekommen, nachdem wir nach 36 Jahren mal wieder aufgestiegen sind mit Holstein Kiel. Also ich bin jetzt nicht der Trainer, der versucht, das Ganze so ein bisschen zurückzuhalten, aber es muss halt auch gefühlt realistisch sein. Und du musst die Voraussetzungen im Verein, die darfst du halt nicht nach hinten schieben, sondern die sind nun mal da und die musst du annehmen.
Wir werden gleich natürlich noch ausführlich über Werder Bremen reden, aber der Mann hat auch eine Schalker Vergangenheit, das wissen die wenigsten. Wir gucken mal in ein Spiel rein, das war glaube ich in der Saison 97-98, also als die Eurofighter noch wirklich das Maß der Dinge ja europaweit waren. Hier sehen wir ihn, Markus Anfang mit der Ecke und dann glaube ich Dirk Korb mit dem Tor. Drei Spiele glaube ich für Schalke gemacht, damals ja wirklich zu einer Raketentruppe quasi gekommen, wie war das?
Ja, ich bin damals von Düsseldorf, als wir abgestiegen sind mit Fortuna aus der ersten Liga, hat mich dann Rudi Assauer angerufen und hat mich dann nach Schalke geholt. War dann die Verstärkung schlechthin für die Eurofighter damals. Hab drei Spiele gemacht, nicht mehr.
Also warum? Die Mannschaft, was lief schief?
Nix, die Mannschaft hat funktioniert und sie war gut. Und ich habe viel Spaß gehabt. Ich habe mich auch sehr weiterentwickelt da, muss man sagen. Ich habe zwar wenig gespielt, aber alleine mit diesen ganzen Spielern auf dem Trainingsplatz zu stehen, das hat schon einiges gebracht und konnte da viel mitnehmen, aber Spielzeit halt nicht.
Ja, Olaf Thon übrigens damals eben auch sein Mitspieler, sollte heute Abend auch mit dabei sein, ist krank zu Hause. Liebe Grüße, das wär schon ein schönes Comeback von euch beiden gewesen.
Ja, er hat mich eben noch vor der Sendung angerufen, er hat mir viel Spaß gewünscht, er hat gesagt, er guckt jetzt zu und...
Ja, wir sehen hier das Mannschaftsfoto, genau.
Ja, er hat zu Recht vor dem Pokal, den habe ich nämlich nicht geholt und stand da hinten in der letzten Reihe.
Ja, gut. Aber immerhin, er war auch ein Schalker Junge und spielt nun also mit seinem neuen Verein, mit Werder Bremen, gegen Schalke dann nach der Länderspielpause. Kommen wir mal auf den anderen Verein zu sprechen. Auf Darmstadt 98, da war er Trainer bis zum Sommer. Die spielen sich momentan in Rausch. Darmstadt tatsächlich, ich glaube, die haben jetzt 13 von 15 Punkte in den letzten Spielen. Die Formkurve zeigt aber steil nach oben. Wo sehen Sie die Gründe?
Ja, die Mannschaft ist eine gestandene Mannschaft, die ist zusammengewachsen, ist, glaube ich, auch ganz gut verstärkt worden. Wir haben damals noch im Winter schon Spieler dazugeholt, die jetzt auch aktuell spielen, im Sommer nochmal eine Transferperiode genutzt. Und ich muss sagen, Thorsten Lieberknecht macht das super. Da wird gute Arbeit geleistet und die Mannschaft ist gewachsen, wie gesagt, und hat auch viele Spieler in einem Alter, die auch gerade jetzt ihre Top-Leistungen abrufen. Und das sieht man Woche für Woche.
Wenn wir mal auf die Tabelle schauen, das sind die Top 6 derzeit, dann ist da weder eben Werder noch Schalke noch der HSV mit dabei in der aktuellen Tabelle der zweiten Fußball-Bundesliga. St. Pauli vor Regensburg, dann Paderborn. Und dann kommt, gleich werden wir es dann auch sehen, Darmstadt 98. Olli, das ist schon für viele eine Überraschungsmannschaft, für dich auch?
Beste Offensive der Liga. Es zeigt sich ja immer wieder. Es gibt ja immer wieder Mannschaften, die aus einer nimm St. Pauli aus der letzten Rückrunde, die da einfach Kraft gesammelt haben, Selbstbewusstsein bekommen haben, die relativ gut zusammengesetzt sind, mit Augenmaß zusammengesetzt sind. Die beiden Stürmer bei Darmstadt, die machen Tor um Tor. Es ist die beste Offensive in der Liga im Moment. Ne? Das sind aber Leute, die nirgendwo anders großartig auf dem Zettel waren. Wenn man, ich glaube, Tietz ist aus Wehen gekommen, also von Wehen Wiesbaden. Der Pfeffer war bei Magdeburg. Also waren keine großen Spieler, die bei großen Vereinen unterwegs sind. Und die hat man so nach und nach gepickt. Ich glaube, da war Markus Anfang auch noch ein Teil mit beteiligt. Ne?
Ja, das hört man in Darmstadt nicht so gern. Aber ja, ich habe bei Tietz war es so, dass wir ihn bei uns im Gebäude damals empfangen haben, haben wir ein bisschen alles gezeigt, haben mit ihm gesprochen. Und wir sind da recht früh unterwegs gewesen. Wir haben recht früh schon den Kader zusammengebaut, das muss man schon sagen. Aber es ist weiter zusammengebaut worden von den handelnden Personen jetzt da. Und die haben einen tollen Job gemacht, wie gesagt. Und wir hatten allerdings auch eine gute Rückrunde, das muss man auch sagen. War somit die beste Rückrunde, die Darmstadt jemals gespielt hat in der zweiten Liga. Und die Mannschaft, die ist auch gut und steht auch.
Dann wird ein Schub raus, ne? Mit dieser Rückrunde, mit diesem Schub und dann kommst du rein. Dann,
und durch den Sieg sind sie jetzt vorbei an Schalke. Wir schauen mal auf Tietz, der tatsächlich ja zweimal auch schon wieder in diesem Spiel getroffen hat. Das war das 1:1, das war schon nach 11 Minuten. Und man sieht einfach, welche Stärke die haben. Nochmal, die haben, viele wissen das ja gar nicht, den Top-Torschützen Dursun im Sommer verloren. Da haben alle gedacht, oh Gott, der Mann hat so viele Tore geschossen, da wird es eine Riesenlücke geben. Die Antwort ist nein. Carsten Wehmann hat das als sportlicher Leiter dann zusammen eben mit Markus Anfang damals noch mit initiiert. Und nun spielen die da sich wirklich in einen kleinen Rausch. Schon mal bereut, von da weggegangen zu sein?
Nein, es war ein gutes Arbeiten. Wir haben viel Spaß gehabt. Wir haben heute noch sehr viel Kontakt zu den Verantwortlichen. Die Situation war so. Es kam im Sommer dann das Angebot von Werder Bremen. Und ich wollte diese Chance, Werder Bremen zu trainieren, wollte ich halt wahrnehmen. Das war keine Entscheidung gegen Darmstadt, sondern für Werder.
Mhm. Ja, man muss sich ja sowohl als Trainer als auch als Spieler ab und zu mal wirklich entscheiden. Der Mann spielt mittlerweile in der ersten belgischen Liga, war vorher beim HSV. Und trotzdem, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, denkt man ja erstmal, bisschen verzockt. Werder ist natürlich mittendrin auch im Geschäft. Aber Darmstadt, das ist ja eine Mannschaft wie im Rausch. Wir gucken mal aufs nächste Tor, auch von Tietz. Welches Kompliment machen Sie dieser Mannschaft?
Also ich habe ja schon gegen ihn gespielt, da war er noch bei Braunschweig und relativ jung. Da ging er mir auch schon auf den Keks mit seiner Spielweise. Sehr unangenehmer Stürmer, aber ja, man sieht halt, der Junge bringt halt alles mit. Also Tempo ist absolut kaltschnäuzig und ist sich auch nicht so schade, so mal ein bisschen dreckig so dazwischen zu gehen. Und wenn er so weitermacht, dann hat er auch eine extrem rosige Zukunft vor sich.
Nun sagen ja viele Zweitliga-Beobachter, das ist eine Momentaufnahme. Ich persönlich finde, die haben am Anfang ja viel Pech gehabt mit zahlreichen Corona-Infektionen, mussten da wirklich mit einer Rumpftruppe spielen, sind auch im Pokal bei 1860 damals dann rausgeflogen. Das war eine schwere Zeit. Aber seit diesem zweiten, dritten Spieltag läuft es ja überragend gut. Sind die gekommen, um zu bleiben?
Dieses Zusammenwachsen, das ist, glaube ich, in der zweiten Liga ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Kannst auch Karlsruhe noch dazu nehmen. Auch da ist eine Mannschaft, die relativ gestanden daherkommt, die Probleme hat in der Art, dass sie finanziell nicht viel machen können. Die sind irgendwie zweitletzter, wenn es um den Etat geht. Aber genau das ist wichtig. Das sehen wir in der Tat in St. Pauli. Wir sehen sie in Darmstadt. Diese Kontinuität zumindest mal über anderthalb, zwei Jahre. Und dann kannst du normalerweise auch so ein bisschen das Ernten. Heidenheim, nächste Beispiel. Frank Schmidt, auch der ist immer irgendwo im
Regensburg, ja. Auch eine Kontinuität. Ne? Selimbegovic, wirklich ja seit vielen Jahren dabei. So ein Verein, der immer noch unterm Radar läuft. Klar, jetzt haben sie am Wochenende mal nicht gewonnen, aber sind immer noch Tabellenzweiter. Und nochmal, wir haben 13 Spieltage. Aber zurück zu Darmstadt, Thorsten Lieberknecht schon erwähnt. Natürlich hat er eine funktionierende Truppe, aber hat er eine Mannschaft, die wieder das Wunder schaffen kann, in die Bundesliga aufzusteigen?
Ja, wenn man so spielt in der zweiten Liga, wie sie es jetzt gerade tun, dann haben sie sicherlich eine Chance, ganz oben dabei zu bleiben. Warum denn nicht? Weil die Qualität haben sie. Wenn ich jetzt überlege, welche Spieler sie noch auf der Bank haben, das sind noch Spieler, die auch im letzten Jahr beispielsweise viele Spiele gemacht haben, die auch richtig gut gespielt haben. Und er hat immer Möglichkeiten, dann nochmal nachzulegen. Also ich glaube schon, dass sie lange oben dabei bleiben können.
Und sie spielen spektakulär. Das ist ja, war ja auch auf Schalke spektakulär. Also es ist eine Mannschaft, die also auch Vollgas gibt. Passt eigentlich gar nicht so sehr auf Lieberknecht. Ich erinnere mich mit Braunschweig, das war immer alles sehr dezent und ja, sehr entspannt. Und da ist es ein bisschen wilder, was da.
31 Tore, also 4 auf Schalke. Das werden die Fans ihren Enkeln noch erzählen können, wenn es denn dann tatsächlich klappt. Und eben dieses Top-Duo Pfeiffer und Tietz, 19 Treffer zusammen von diesen 31. Ich glaube, jeder Trainer wünscht sich so zwei Tormaschinen, die da vorne gerade agieren. Ist das der beste Sturm der zweiten Liga? Also auch diese beiden als Duo?
Ja, also aktuell, wenn man die Quote sieht, ist es in der Tat so. Das sind ja Fakten, die sind ja geschaffen und das haben die Jungs halt geleistet. Und das sind halt nun mal Ausrufezeichen, die sie jetzt gesetzt haben zum jetzigen Stand der Meisterschaft. Und da sind sie sicherlich ganz vorne.
Nun hat Darmstadt einmal dieses Wunder schon geschafft. Da dachten alle, okay, ob das noch mal gelingt. Irgendwie diese Gemengelage, die macht schon Lust auf mehr. Auch als Spieler, wenn man so merkt, wir segeln auf so einer Welle oder surfen auf so einer Welle gerade da ganz oben mit. Und eben die großen Vereine mit den großen Namen kommen halt nicht näher ran. Das kann ja über Monate noch tragen auch.
Ja, absolut. Aber ich würde das ein bisschen differenzieren von damals. Damals war ein komplett anderer Fußball da. Da war eine ganz andere Idee dahinter. Also da waren viele lange Bälle und jetzt ist ein attraktiver Offensivfußball, was die Jungs absolut top machen. Und wie Markus schon gesagt hat, da sind auch Spieler noch auf der Bank, wo man echt sagt, die haben die letzten Jahre eigentlich super performt, aber kommen halt gerade an den anderen Stammspielern gerade nicht vorbei. Und so nachlegen zu können in der zweiten Liga ist auch nicht verkehrt. Und
wo Sie gerade hier ansprechen, auch damals war das anderer Fußball. Letzte Woche war Dirk Schuster ja hier in der Sendung. Der hört das wahrscheinlich nicht so gerne. Aber es war im Bundesliga-Jahr.
Erfolgreich.
Und Sie sind drin geblieben. Also das war tatsächlich Darmstadt. Und das ist ja noch gar nicht so lange her. Das ist 5-6 Jahre jetzt her, dass Sie damals...
Ach, der kann schon so ein bisschen mit dem Image leben, glaube ich. Ne?
Ja, Dirk Schuster. Nochmal, am Ende, wenn man die Aufstieg
auch nicht
schafft,
negativ.
Ich glaube, Markus Anfang würde mit jedem Image leben können, wenn dann am Ende so ein Resultat rauskommt, wenn man tatsächlich dann die Großen ärgern kann. Bevor wir gleich ein ganz kurzes Päuschen machen und dann natürlich über Werder reden und dergleichen, ist diese Situation in der Tabelle, die wir eben schon gesehen haben, mit St. Pauli, mit Regensburg, mit Paderborn, wird tatsächlich ein Name, den viele eben nicht vor der Saison da erwartet haben, am Ende durchziehen können? Also wird es eine Überraschung geben in dieser Saison?
Wenn man die letzten Jahre gesehen hat, dann wird es definitiv der Fall sein. Also ich glaube, dass man in den letzten Jahren immer wieder gesehen hat, dass Mannschaften da oben waren, die man jetzt nicht zwangsläufig da oben erwartet hätte. Also wir waren, wenn ich jetzt mal überlege, als wir in Kiel waren, wir waren mit Kiel Dritter. Letztes Jahr war Kiel auch wieder Dritter. Da hat man jetzt vielleicht auch zwangsläufig nicht oben erwartet. Also ich glaube schon. Und St. Pauli ist jetzt kein Verein, wo man sagt, den kann man jetzt nicht oben erwarten. Also es ist auch ein Verein, der sicherlich gut aufgestellt ist und der auch eine Top-Mannschaft hat. Also von daher, dass sie jetzt oben dabei sind, das wundert mich jetzt nicht. Und Regensburg, warum sollten die nicht mal so ein Jahr spielen?
Ja, und dann würden viele große Namen noch ein bisschen länger
spielen. Es wäre noch zugespitzt. Die Situation hätte sich noch zugespitzt, wenn die Regensburger am Wochenende auch das Spiel gegen Rostock gewonnen hätten. Ja. Dann hätten wir nämlich in der Tat schon zwei vorne mit St. Pauli und Regensburg, die so ein Stück Abstand haben.
Genau, St. Pauli ist für mich auch keine, also nicht so die Überraschung, wie ihr das jetzt sagt. Also die Rückrunde, die sie gespielt haben und wie sie sich dann noch mal verstärkt haben, also das ist schon mal... Ja, da ist schon eine gewisse Idee dahinter und das funktioniert. Und da greifen die Zahnräder schon auch gut ineinander.
Ja, und das sagt einer, der beim HSV gespielt hat. Also von daher muss man das schon
mal leider zugeben. Ja.
Ja, genau. Wir reden gleich über seinen Verein, über Werder Bremen und schauen dann ganz intensiv mal, was läuft da gut, was läuft da schlecht und wie ist da die Perspektive auch für Markus Anfang. Und wir gucken auf seine beiden Ex-Vereine, nämlich auf Dynamo Dresden und auf den HSV. Hier sehen wir noch die Bremer Bilder vom Jubel in Nürnberg. 2-1 gewonnen. Der HSV hingegen tritt irgendwie auf der Stelle. Das Unwort an der Elbe heißt unentschieden. Und Alexander Schmidt wird die Dynamo-Krise uns ein bisschen erklären, was ist da wirklich los. Zurück beim Maschinensucher-Doppelpass, zweite Bundesliga an diesem Montag mit Toni Leistner, Ex-HSV und Dresden-Profi mit Markus Anfang, dem Werder-Trainer und Olli Forster. Und wir reden direkt mal über Werder Bremen, über seinen Verein, der turbulente Monate hinter sich hat. Erst der Abstieg, dann viele Personalfragen und eben auch ein völlig neuer Kader. Und dann gab es eben auch eine Saison, die bislang so gelaufen ist. Aber an diesem Wochenende zeigt zumindest eine Tendenz klar nach oben.
Immer ganz cool bleiben. Markus Anfang erlebte am Freitag seine bisher 4 Monate als Werder-Trainer sinnbildlich in nur 90 Minuten. Gefühlschaos im Schnelldurchlauf. Nach starkem Beginn der bittere Nackenschlag in Nürnberg, 0:1. Doch nach 3 Spielen ohne Sieg schlug diesmal Werder zurück und drehte den Spieß in den letzten 10 Minuten um.
Heute, muss man sagen, ist der Knoten dann geplatzt. Wir haben dann das Ding gedreht und ja, es ist für uns einfach ein toller Moment.
Das hat man heute gezeigt. Wir sind nicht eingegangen nach dem 1-0, sondern wir haben weitergemacht, haben an uns geglaubt. Und das ist der Spirit, der diese Mannschaft gerade lebt.
Die Werder-Wende. Sie wendet sich immer und immer wieder in jede Richtung. Das ist der wahre Spirit in Bremen der letzten Monate. Nach überraschend gutem Saisonstart und Rang 3 nach dem 6. Spieltag holte Anfang die Realität in Bremen ein. Vor dem Sieg in Nürnberg gewann Werder nur 1 der letzten 6 Spiele. Die Lücken im Kader waren plötzlich auch für den neuen Trainer Anfang deutlich spürbar.
Natürlich war es für ihn auch schwierig, beziehungsweise auch für die ganze Mannschaft, weil es einfach nach einem Abstieg einfach sehr, sehr viele Fragezeichen gab.
Viele Abgänge, viel Unruhe in der Vorbereitung schon.
Wir sind erst einmal seit 41 Jahren abgestiegen. Das hat natürlich war ein Schock für uns. Das muss man ganz klar so festhalten.
Der Abstieg haute Werder förmlich um. Und das Aufstehen ist in Bremen immer noch ein langsamer Prozess. Anfang ist das wohl prominenteste Symbol des Neuanfangs nach 4 Jahren mit Florian Kohfeldt.
Ja, er ist ein sehr kommunikativer Typ, auch ein Kumpeltyp. Er probiert unter der Woche so ein bisschen den Druck rauszunehmen, ein bisschen Spaß reinzubringen. Und das hat der Mannschaft ein Stück weit gefehlt in den letzten Jahren. Und ja, nur so kommt man raus, man muss den Spaß beibehalten.
Noch nicht die konstant großen Erfolge, aber die gute Laune hat Anfang nach Bremen zurückgebracht. Vielleicht auch sich selbst wieder eingehaucht. Nach seiner sensationellen ersten Trainerstation in Kiel, die nach dem Fastaufstieg in der Relegation gegen Wolfsburg mit Tränen endete, blieb er in Köln und Darmstadt unvollendet und wirkte nie richtig glücklich. Anfang befindet sich als Trainer in der Findungsphase, so wie sein neuer Verein.
Jetzt heißt es einfach, diese Gene wieder, die der Verein auch schon mal gelebt hat, wieder aus uns rauszuholen und das jedem Spiel, in jedem Training zu zeigen, dass wir der große SV Werder Bremen sind.
Machen Sie den SV Werder wieder groß, Herr Anfang?
Tja, was wäre die Antwort darauf?
Ich habe ja gerade gehört, dass ich in der Findungsphase bin. Also, wenn ich in der Findungsphase bin, dann wird es natürlich schwer, SV Werder Bremen groß zu machen. Ich glaube, so einen großen Verein, SV Werder Bremen ist ein großer Verein, auch wenn die aktuelle Situation einfach ein bisschen anders aussieht. Aber der Verein an sich, aufgrund der Historie, ist ein großer Verein. Ich glaube nicht, dass ich dann derjenige bin, der den Verein größer machen kann, als er tatsächlich ist. Das Problem ist halt aktuell, das muss man sagen, das ist ja auch in dem Beitrag, glaube ich, rausgekommen, dass man nach 41 Jahren in der zweiten Liga jetzt ist, dass man am letzten Spieltag abgestiegen ist, dass man in der Transferperiode wahnsinnig viele Verkäufe hatte, um auch dementsprechende Transfererlöse dann zu erzielen und dass wir halt einen Wiederaufbau betreiben müssen. Und man hat ja auch gesehen, die Jungs, es passt alles, wir haben Spaß, wir haben auch Spaß im Training. Und ja klar, wir wollen natürlich auch erfolgreich sein. Und das ist halt natürlich aufgrund der Situation aktuell ein bisschen schwieriger gewesen. Aber ich glaube schon, dass wir uns ein bisschen stabilisiert haben. Und ich glaube auch, dass wenn wir dann die Wintervorbereitung nochmal hinter uns bringen, dann glaube ich schon, dass da ganz viel in der Mannschaft steckt.
Man hat erstmals in Nürnberg ja Werder einen Rückstand mal gedreht. Das ist ja auch eben für eine Mannschaft, glaube ich, was so einen Push geben kann. Wie siehst du die Entwicklung? Es waren wirklich turbulente Monate, auch für ihn persönlich.
Schwer in Nürnberg, muss man sagen. Sehr, sehr schwer in Nürnberg im Moment. Mannschaft ist sehr, sehr gut drauf vom Club. Wenn du auch allein in dieser Matz, wenn du Bittencourt siehst, der hat im DFB-Pokal Traumtore gemacht gegen Borussia Dortmund. Toprak ist ein absolut extrem gestandener Spieler. Wenn man jetzt so ein bisschen auf die Aufstellung guckt bei den letzten Spielen und möglicherweise auch fürs nächste Spiel mal ein bisschen nach vorne schaut, dann sieht man schon, dass noch ein paar da sind, die in der letzten Saison eben auch Leistungsträger waren. Mit Mbom, mit Pavlenka, jetzt kommt Toprak wieder in die Mannschaft. Also so ganz vogelwild ist die Rotation jetzt aus meiner Sicht nicht mehr. Also ich glaube, das ist möglicherweise vielleicht auch ein Teil des Erfolgs, der sich jetzt einstellt.
Ja gut, wir haben halt mit Ömer beispielsweise, der war jetzt, glaube ich, fast 2 Monate verletzt.
Kapitän.
Ich hatte ein Gespräch mit dem Mannschaftsrat. Zwischendurch unterhalten wir uns halt mal, höre ich mal ein bisschen rein, wie es aussieht. Und dann haben die Jungs mir gesagt, Trainer, du weißt schon, dass wir noch nie zusammen im Kader gestanden haben, geschweige denn noch nie zusammen auf dem Platz gestanden haben. Im Mannschaftsrat ist Ömer als Kapitän, ist Leo.
Ist Fülle drin. Wir haben mit Grosso, Christian Groß noch, und wir haben noch Milos hinten drin, der auch noch im Mannschaftsrat drin ist. Also die haben noch nie zusammen auf dem Platz gestanden, außer jetzt in Nürnberg hinten raus in den letzten Minuten. Also es ist halt schon so, das muss man schon sagen, dass es schon schwierig ist, wenn du so Stützen in dieser Mannschaft nicht die ganze Zeit dabei hast oder dass sie halt permanent komplett weg sind und die jungen Kerle, die auch richtig gute Qualität haben und auch viel Potenzial haben, auf einmal dann diese ganze Last tragen müssen. Und Ilija Gruev hat, ich glaube, die letzten Jahre gar nicht so viel Fußball gespielt. Und die letzten Spiele hat er alle von Beginn an gemacht und hat sie richtig gut gemacht. Und wir hatten teilweise eine Mannschaft auf dem Platz, wo wir 6 bis 7 Spieler hatten, die nicht älter als 21 waren. Und das ist schön, weil wir einen Wiederaufbau auch betreiben wollen. Aber die brauchen natürlich auch mal erfahrene Spieler, an denen sie sich aufrichten können, gerade in schweren Situationen. Und das hat man jetzt in Nürnberg gesehen. Du konntest nachlegen, du konntest Grosso reinbringen, du konntest Leo reinbringen, du konntest Ömer reinbringen. Das hilft dann so einer Mannschaft.
Ist das vielleicht der Wendepunkt tatsächlich, weil eben A, ein gutes Ergebnis rauskam und eben weil 32, 32, 27, 28, also wirklich auch wieder die Profis dabei sind, auf die sie vielleicht sagen, nicht nur bauen, sondern dass vielleicht auch die Achse von Werder in den nächsten Wochen sein soll?
Ja, ich bin ja auch gar nicht dagegen, dass junge Spieler die Achse sein können. Aber ich glaube, wenn du nur junge Spieler hast, die müssen ja ihre Erfahrungen auch machen. Und es gibt halt auch so in den letzten Jahren, wenn du so die Kader durchgehst, und ich glaube, da sind auch zum Beispiel die Darmstädter gerade drin, dass es so ein Peak-Alter gibt, dass so ab 25 bis 29, das sind so die Spieler, die schon Erfahrungen gemacht haben, die auch schon ein bisschen was erlebt haben, die dementsprechend gestanden sein können und die dann auch ihre Leistungen recht konstant halten können. Und wenn du da viele Spieler drin hast in diesem Alter, glaube ich, dann kannst du auch nachhaltig erfolgreich sein. Wir haben viele Spieler, die sind noch jünger. Und ich hoffe halt, dass sie recht schnell diese Erfahrungen machen und dass sie in dieses Alter reinkommen, beziehungsweise dass sie halt dann auch diese Stabilität haben.
Hören wir nochmal, was Frank Baumann aktuell auch nach dem Spiel in Nürnberg zum Kader derzeit denkt.
Wir haben dann ganz, ganz viele Veränderungen im Kader gehabt, auch sehr spät in der Transferphase. Wir konnten uns in der Vorbereitung nicht so wirklich einspielen. Dazu haben wir uns entschieden, wirklich auf eine junge Mannschaft zu setzen. Wir haben ganz, ganz viele junge Spieler. Ich glaube, wir sind die jüngste Mannschaft in Deutschland, was die eingesetzten Spieler betrifft. Und dass dort Schwankungen vorkommen, ist, glaube ich, ganz normal. Wir haben noch einen langen, schweren Weg zu gehen, aber wir wollen das mit Überzeugung tun. Mit der Überzeugung, in eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft zu investieren, dort den Jungs auch die Zeit zu geben, die Plattform zu geben, auf Spielzeiten zu kommen. Und ich glaube, dass man in den letzten Wochen schon gesehen hat, dass sie sich da ganz, ganz gut entwickeln.
Die Entwicklung ist durchaus gut, aber gehen wir noch mal 3 Monate zurück oder 4 Monate. Irgendwann gab es ja diese Anfrage in Darmstadt. Dann ruft wahrscheinlich Frank Baumann, hat angerufen damals. Genau, ruft an und sagt, Markus Anfang, ich habe eine Bombenidee. Sie werden Trainer in Bremen. Absteiger kann sein, das war ja noch vor dem Abstieg wahrscheinlich, oder war das danach erst? Also es war schon klar, zweite Liga. So, und dann kommt eine Entwicklung, die ja so eigentlich kein Trainer sich wünscht. Man hat Monate oder Wochen lang keinen Kader. Haben Sie am Anfang auch gedacht, ich bin hier im falschen Film?
Nee, es war ganz offen und ehrlich kommuniziert, dass wir halt in Bremen dann die Voraussetzungen erstmal schaffen müssen durch Transfers, die wir dann tätigen müssen.
30 Millionen, glaube ich, mussten ja eingenommen werden.
Ja, es mussten auf jeden Fall einige Transfers getätigt werden, um dann eine bestimmte Summe auch zusammen zu haben. Und man wusste aber nicht, wie viele Spieler man am Ende verkaufen muss.
Wie viele waren es? 8 dann, ne?
Es waren einige, ja. es waren einige, und wir wussten auch nicht, wann der Markt dann springt. Also es kann ja sein, dass du recht frühe Spieler verkaufen kannst und kannst dann auch schon dementsprechend vielleicht nochmal den einen oder anderen dazu holen, der mit in die Vorbereitung reingeht. Aber da waren wir halt auch ein bisschen auf den Markt angewiesen, wie der dann anspringt. Und ich glaube, da ist man auch sehr sorgfältig mit umgegangen in Bremen. Wir wussten um die Situation, und für mich war es halt dieser Verein an sich, ist für mich halt ein Verein, der eine gewisse Ruhe ausstrahlt, der eine gewisse Größe hat und auch eine gewisse Souveränität hat, auch obwohl sie jetzt abgestiegen sind. Und das war für mich halt ein Verein, wo sich ein Trainer auch entfalten kann und entwickeln kann. Und ich fand die Herausforderung fand ich sehr interessant, und ich habe auch sehr gute Gespräche gehabt mit Frank und mit Clemens, und dementsprechend wollte ich das auch unbedingt machen.
Natürlich ist ja klar, dass er seinen Verein jetzt auch verteidigt, aber also souverän, gelassen und dergleichen, so habe ich zumindest jetzt diese ersten Wochen nicht empfunden. Und auch als Spieler wahrscheinlich, wenn jeden Tag einer wieder weg ist, dann vielleicht ein neuer kommt, ist das ja auch für eine Mannschaft wahrscheinlich schwierig, erstmal zusammenzuwachsen.
Ist ja nicht so, dass nur Spieler weggegangen sind. Es gab ja auch wichtige Spieler, die dann verletzt waren. Und gerade so Ömer Toprak, Leo Bittencourt, das sind natürlich Spieler mit einer enormen Qualität, gerade für die zweite Liga. Auch, das haben sie in der ersten Liga auch nachgewiesen. Aber ich glaube gerade, dass junge Spieler sich auch an solchen Spielern hochziehen können. Und wenn die dann natürlich ausfallen mit Verletzungen oder noch in der Reha sind, dann fehlt den jungen Spielern vielleicht das ein oder andere, wo sie sich mal vielleicht den kleinen Kniff so abschauen können von dem erfahrenen Spieler. Aber wie Markus gesagt hat, das ist alles in der Entwicklung. Und das muss sich erst alles wirklich zusammenfinden. Und
wir haben 13 Spieltage gespielt. Also Ende der Hinrunde ist schon wirklich sichtbar. Wir gucken mal auf den großen Moment, auf das 2:1, wo Werder dann tatsächlich jubeln dürfte. Das Ganze durch Bittencourt in der 88. Minute. War das für Sie auch in so ein Brustlöser-Moment, mal so ein großes Spiel dann auswärts zu drehen?
Ja, und besonders halt, dass die ganzen Ersatzspieler dann auch loslaufen. Und das ist halt für mich so dieses Zeichen, die Mannschaft, die will unbedingt. Und man hat einfach gemerkt, dass der Mannschaft gut getan hat. Und wir brauchen auch solche Erfolgserlebnisse. Gerade wenn du bist am letzten Spieltag bist du abgestiegen. Man hat in den letzten 2 Jahren nicht so viele Erfolgserlebnisse gehabt. Und die Mannschaft braucht Erfolgserlebnisse. Und jeder Fußballer ist auch ein bisschen abhängig von seinem Selbstvertrauen. Und das holst du dir über Erfolgserlebnisse. Und deswegen bin ich froh darum, dass wir so ein Spiel gedreht haben gegen starke Nürnberger, die auch, glaube ich, in der Vergangenheit nicht so viel Spiele zu Hause verloren haben.
Gucken wir mal auf das 1:1 durch Niklas Füllkrug. Sehr interessante Personalie. Olli, vor ein paar Wochen stand der also massiv in der Kritik, legt sie sich mit Clemens Fritz an, wurde suspendiert für einige Tage. Und seitdem spielt er auf einmal. Klare Maßnahme, erziehungstechnisch funktioniert?
Ja, ob die Maßnahme funktioniert hat, weiß ich nicht. Was ich toll fand, war, nachdem er 3 Tage suspendiert war, bei dem Spiel danach hat er, glaube ich, auch ein Tor gemacht. Ich glaube, hinten raus.
Das war in Sandhausen,
genau. Und dann ist er gleich auf den Trainer zugestürmt. Dann hat man also das Gefühl zumindest gehabt, dass in dem Verhältnis zwischen Trainer und Spieler da überhaupt keine Problematik entstanden ist. Das Problem war mit Clemens Fritz. Die haben sich wohl relativ heftig gefetzt und so weiter. Aber ich glaube auch, das hat Markus Anfang gut moderiert. Und ich glaube, das einfach wichtig ist. Weil du kannst so einen Spieler wie Füllkrug, den mitten in der Saison, den ersetzt du nicht so einfach. Das ist ein Unterschiedsspieler in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und deswegen war das aus meiner Sicht vollkommen richtig, da nicht komplett durchzudrehen, sondern ein bisschen entspannt zu bleiben und den dann auch wieder in den Kader zu nehmen.
Trotzdem sind harte Worte gefallen, weil die hat ja die Öffentlichkeit gar nicht mitbekommen, aber der Verein hat selber dann gesagt, okay, da ist was vorgefallen, was so nicht gehen kann. Waren Sie dabei und wie haben Sie darüber gedacht?
Nee, ich war nicht dabei. Ich war noch auf dem Platz im Stadion in Darmstadt und war auf dem Weg. Habe es dann nachher mitbekommen. Wir haben dann drüber gesprochen. Und man muss auch sagen, dass Fülle dann auch direkt eingesehen hat. Er hat dann im Abend schon bei Clemens angerufen, hat sich entschuldigt. Es war ein Fehlverhalten von ihm. Ich glaube, wir sind alle Menschen. Wir haben alle Emotionen in uns. Und in dem Moment sind sie halt die Emotionen mit ihm durchgegangen. Und er hat sich am Abend direkt schon dafür entschuldigt. Und wir haben uns am nächsten Tag hingesetzt und haben halt gesagt, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir einfach mal ein paar Tage vergehen lassen, setzen uns dann nochmal hin und unterhalten uns nochmal darüber, weil wir alle schon das Interesse hatten, dass Fülle Bestandteil dieser Mannschaft bleibt und weil er einfach ein guter Fußballer ist. Und ich glaube, Fülle selber hat am meisten dran zu knabbern gehabt, weil ich glaube, das wollte er dann auch nicht so in der Form. Und ich war froh darum, dass ich ihn dann hatte, dann auch für das nächste Spiel gegen Sandhausen. Und ist reingekommen, hat das Tor gemacht, hat auch den Pfostenschuss noch gehabt, wo er fast das 3-2 machen kann. Und gerade nach dem, was wir jetzt in der Hinrunde hatten, schon in den ersten Spielen, wo Fülle doch schon sehr in der Kritik stand, aufgrund seiner vielen Chancen, die er dann vergeben hatte, habe ich mich halt riesig gefreut, dass er dann jetzt getroffen hat, nicht nur gegen Sandhausen, jetzt auch gegen Nürnberg.
Also hat er offensichtlich was daraus gelernt aus dem Vorfall?
Ja, ich weiß nicht, ob man, ich glaube schon, dass man immer aus Fehlern irgendwo was lernen kann, wenn man denn bereit ist, was zu lernen. Und sicherlich hat er auch ein Stück daraus gelernt, auf jeden Fall. Aber er war vorher ein guter Fußballer und ich glaube, jetzt danach ist er nicht der bessere Fußballer geworden. Er ist immer noch der gute Fußballer, wie er vorher war. Und er macht jetzt das Tor und ich glaube, das weiß jeder, der selber Fußball gespielt hat und gerade Stürmer. Wenn dann mal der Knoten geplatzt ist, dann
Wenn du, und wenn du emotional bist, dann bist du emotional. Und das ist ganz entscheidend. Der Umgang des Vereins letztendlich war dann so souverän, dass es dieses Happy End geben konnte. Und das ist der entscheidende Faktor. Ja. Du kannst auch durchdrehen und dann ist der weg und dann hast du ein Problem mehr im Angriff und dann muss er wieder gucken, wen er dann ausgräbt, der neben Duxch
da rumhängt. Emotionale Spieler, da ist er auch einer davon. Und er hatte ja auch so ein, zwei Situationen. Kommen wir später noch drauf beim HSV. Eigentlich braucht ja so eine Mannschaft auch so Typen, die wirklich vielleicht manchmal auch rechts und links die Leitplanke ein bisschen ausbeulen und einfach auch Aktionen bringen, wo man im Nachhinein kopfschüttelnd davor steht. Wie haben Sie das Ganze wahrgenommen? Und ich meine, Sie kennen Niklas Füllkrug ja auch.
Ja, ich bin immer dafür, seine Emotionen auch mal freien Lauf zu lassen. Es muss nur in einem gewissen Rahmen bleiben. Aber sei es bei einem Interview, wo man gefühlt heutzutage schon in einem Kreis irgendwie ein bisschen gebrieft wird, wo manche Trainer schon so ein bisschen im Kopf rein wollen und vielleicht den Spielern schon was mitgeben wollen fürs Interview. Gibt nur noch wenige, die dann wirklich die Emotionen nach dem Spiel komplett rauslassen. Ja. Aber wie Markus gesagt hat, wir Spieler und auch die Trainer, wir leben von Emotionen und irgendwann bricht es auch mal raus. Gerade vielleicht, wenn der Erfolg nicht so da ist, wie man sich das vorstellt. Und deswegen kann ich da ihn auch ein bisschen verstehen. Man sollte das nach dem Spiel auch nicht so groß an die Glocke hängen, weil...
Ja gut, ja. Der Verein hat es ja selber dann eben auch an die Glocke insofern gehängt, als dass ihm klar war, wenn wir darüber weggehen, wird das auch mannschaftsintern wahrscheinlich so ein bisschen gesehen, wenn man sowas durchgehen lässt, gegen einen Offiziellen, in dem Fall Clemens Fritz, so ausfallen zu werden, dann kann das auch schädlich sein. Kommen wir aber mal zur Trainerpersonalie an sich und auch dazu haben wir Frank Baumann gefragt, seine aktuelle Meinung zu Markus Anfang.
Ich kenne die zweite Liga absolut und er hat immer seinen Mannschaften eine Handschrift vermittelt, eine offensive Handschrift vermittelt. Ich glaube, dass wir der Mannschaft ein Stück weit Zeit geben müssen, dass die Automatismen insgesamt sitzen, dass sie auch wieder Selbstvertrauen tanken. Und Markus ist da in der Ansprache sehr, sehr gut, in der Vermittlung extrem gut, auf dem Platz, aber auch in der Analyse sehr klar. Und glaube ich, das ist genau das, was wir brauchen.
Viele Komplimente für Markus Anfang, das hört man sicherlich gerne. Und trotzdem, auf dem Weg, den Sie sich selber vorgenommen haben bei Werder Bremen, wo sind Sie da aktuell?
Ja, du hoffst natürlich immer, dass frühzeitig schon der Knoten platzt und dass du halt vielleicht das eine oder andere Ergebnis dann noch mehr ziehen kannst, weil es natürlich an viele Sachen erleichtert. Wenn du Erfolgserlebnisse hast, dann wird es auch leichter für die Mannschaft, weil dann ein Selbstverständnis reinkommt. Das sieht man jetzt, wie gesagt, bei Pauli. St. Pauli, die haben eine super Hinrunde, sie haben eine super Rückrunde gespielt, jetzt spielen sie eine super Hinrunde. Die haben halt diese Erfolgserlebnisse. Darmstadt hat eine super Rückrunde gespielt, spielt eine super Hinrunde. Du brauchst einfach Erfolgserlebnisse und Was mich ein bisschen geärgert hat, war halt, wenn man das mal so, ich bin jetzt nicht der Statistikmensch, aber wenn du halt siehst, dass du in der Liga die meisten Torschüsse abgibst, die wenigsten Torschüsse bekommst, dass du bei Chancen, die du herausspielst, mit unter den Top 3 bist und siehst am Ende, was du alles liegen gelassen hast an Torchancen, dann ist es schon ärgerlich, weil du einfach schon wesentlich mehr Schritte nach vorne hättest gehen können und viel weiter sein können, aber das ist halt dieser Prozess und diesen Prozess müssen wir halt begleiten und man hat vielleicht auch in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig viele Torchancen immer wieder kreieren können in der Bundesliga, weil in der Bundesliga ist vielleicht dann nochmal wesentlich schwerer, das muss man halt auch sagen. In der zweiten Liga ist es schon so, dass man Torchancen schon ein bisschen besser kreieren kann. Wir haben ja auch eine Mannschaft, die auch eine gewisse Qualität hat, aber man muss sie ja dann auch verwerten und wenn man sieht, dass wir so viele Großchancen liegen lässt, dann ist das schon ärgerlich. Ich glaube, da hätten wir schon einen Schritt weiter sein können.
Aber wenn man jetzt so die Gemengelage sieht, jetzt ein positives Auswärtsspiel, die Verletzten kommen zurück, die Mannschaft findet sich, Transfers sind erstmal durch. Kommt dieser Werder-Zug so langsam ins Rollen, dass die dann auch sagen, ja, offiziell reden wir vom Wiederaufbau, aber wenn alles gut läuft und in der verrückten zweiten Liga, dann können wir auch nach oben angreifen.
Ja, das ist, ich glaube, in der zweiten Liga, jeder, der die so ein bisschen kennt, weiß, dass du in der zweiten Liga, wenn du 4-5 Spiele hintereinander gewinnst, bist du ganz oben dabei. Genauso, wenn du 3-4 Spiele verlierst, bist du auch ganz unten dabei. Also das geht ganz schnell in beide Richtungen. Also wir tun gerade gut dran, wenn wir einfach diesen Prozess, den wir jetzt auch angefangen haben, dass wir den weiter begleiten, dass wir die Mannschaft weiterentwickeln. Ich finde, der Erfolg zeichnet sich jetzt nicht immer nur gerade bei dieser Station, die wir jetzt haben. Das war aber in Darmstadt auch schon so, in Kiel damals auch schon so, in Köln war es ein bisschen anders gelagert. Aber wir haben da immer so drei Säulen. Also die Spieler sollen sich weiterentwickeln. Das ist so das Allerwichtigste, dass du auch Mehrwert hast von den jungen Spielern, die dann auch dementsprechend dann diesen Verein dann auch irgendwo präsentieren können. Das soll guten Fußball sein, was dann am Ende dazu oder münden sollte, dass du Ergebnisse erzielst. Und wenn du sagst, wir wollen nur Ergebnisse erzielen, wir wollen keine Spiele entwickeln, wir wollen keinen guten Fußball spielen und du erzielst keine Ergebnisse, woran arbeitest du dann? Also deswegen ist es halt schon wichtig für uns, mit jungen Spielern zu arbeiten, sie weiterzuentwickeln, Mehrwerte zu schaffen, guten Fußball zu spielen, Wenn du das schaffst, glaube ich, dann wird am Ende auch das Ergebnis dir dann irgendwann mal rauskommen.
Wenn wir mal ganz kurz auf Bilder schauen aus der Karriere von Markus Anfang. Also der hat ja schon einige Mannschaften trainiert. Wir haben es eben schon gehört, natürlich in Kiel. Dann war Köln mit dabei. Und jetzt halt Darmstadt dann höchst erfolgreich auch dann im Sommer halt weggegangen. Nun hat der Mann schon viel erlebt. Und trotzdem hat man ja so eine Trainervision auch. In dem Beitrag hieß es so ein bisschen unvollendet. Klar, Kiel knapp gescheitert. In Köln, glaube ich, das war eher ein kleiner Dämpfer für die eigene Karriere. In Darmstadt dann eine gute Mannschaft verlassen. Jetzt wieder eine Truppe, die zwar einen größeren Namen hat vielleicht, aber die auch im großen Problem hat. Was ist das Ziel als Trainer? Was wollen Sie erreichen?
Ja, dass meine Mannschaften immer viel Spaß haben beim Fußballspielen.
Ja, das ist ja klar, aber eben in der Bundesliga, im Titel, also man hat ja irgendeinen Lebenstraum, auch den man als Trainer realisieren möchte.
Ja, natürlich willst du auch als Trainer, so wie es als Spieler auch ist, so hoch wie möglich trainieren oder halt arbeiten. Und das ist natürlich meine Zielsetzung. Und dass es damals mit Kiel so schnell ging, dass wir fast in die Bundesliga hochgegangen sind, Herbstmeister geworden sind in der zweiten Liga. Das war eine
unglaubliche Sensation gewesen.
Ja, das war nicht abzusehen. Ich meine, wir hatten niedrigsten Etat. Wir sind das erste Mal nach 36 Jahren in der zweiten Liga gewesen. Und das war schon eine besondere Station. Also deswegen unverendet, das war schon eine tolle Station. Also, und in Köln bin ich aufgestiegen. Also die Punktezahl, die wir geholt haben, bis 3 Spieltage vor Schluss haben gereicht, um aufzusteigen. Und dann hättest du natürlich gerne Bundesliga trainiert. Na klar. Und dann habe ich ein Jahr Pause gemacht und bin dann nach Darmstadt gegangen, weil es für mich halt interessant war, diese Erfahrung zu machen. Du hast einen Aufsteiger trainiert, du hast einen Top-Favoriten trainiert, jetzt trainierst du eine Mannschaft, die so im Mittelfeld ist. Mal gucken, was du mit denen erreichen kannst. Wir sind ein bisschen zu spät, haben wir diese Kurve bekommen, erfolgreich zu sein, sonst hätten wir es vielleicht noch geschafft. Und jetzt habe ich halt einen Traditionsverein, der aber einen kompletten Neuaufbau startet. Und natürlich ist meine Zielsetzung, ich bin sehr ambitioniert, sehr ehrgeizig. Und möchte natürlich so hoch wie möglich trainieren. Und das ist in Deutschland die Bundesliga. Na klar, da will ich hin.
Da will der Mann hin. Und wir haben eine Aktion, die zumindest Werder Bremen jetzt schon weit nach vorne bringen kann. Schauen wir mal rein. Wir stellen ihn hin, denn es ist die Truck Scout 24 Shirt Charity. Und da hat Markus Anfang uns ein Bremer Trikot mitgebracht. Und das wollen wir wirklich versteigern. Und zwar für eine gute Sache, für die Deutsche Sporthilfe. Also die Sportler ein bisschen groß machen. Viele Unterschriften sind schon drauf. Aber wollen wir natürlich auch noch die von Markus Anfang haben. Also ich darf bitten, einmal zu unterschreiben. Ich glaube, wenn ein Ex-HSV darauf unterschreibt, dann geht die Gebote eher nach unten, würde ich mal sagen.
Ich unterschreibe auf der richtigen Raute.
Genau. Genau, er unterschreibt auf der richtigen Raute, sagt er. Aber gut, also das ist eine schöne Möglichkeit. Einfach mitbieten und dann könnt ihr oder sie bei der Truck Scout 24 Shirt Charity hoffentlich erfolgreich sein und das schöne Trikot am Ende gewinnen und ersteigern. So, und jetzt gucken wir auf einen Verein, den er in jungen Jahren nicht nur begleitet hat, sondern er ist gebürtiger Dresdner, da geboren. Wir sprechen gleich live mit dem Trainer, mit Alexander Schmidt. Kurz vorher, bevor wir uns ein paar Bilder anschauen, das Dresdner Herz schmerzt gerade, ne, bei dem Abwärtstrend.
Na, erstmal hat es gelacht am Anfang der Saison.
Aufsteiger lief gut.
Da wurde der Lauf auch mitgenommen. War echt erstaunt und jetzt gerade ist das Herz ein bisschen am Bluten, ja. Aber ich gehe davon aus, dass die Jungs die Wende noch schaffen werden.
Dann reden wir gleich mit Alexander Schmidt sprechen, gucken aber erstmal in die Bilder, denn tatsächlich aktuell eine Menge Regenwolken über Dresden.
Dynamo, das steht für Energie, so sagt's die Physik. Doch seit Wochen ist diese dem Zweitligisten Dynamo Dresden irgendwie abhanden gekommen. Energie eindeutig negativ. 9 der letzten 10 Pflichtspiele verloren, ein Tor gegen Kiel nach über 400 Minuten, mal wieder aber keine Punkte. Ein grauer Herbst und eine Bilanz, die nicht wirklich Mut macht. Alles Krise oder was? Für Trainer Alex Schmidt vielleicht eine Ergebniskrise, mehr aber auch nicht.
Ja, ich will jetzt auch nicht jede Woche dann irgendwie mich rechtfertigen, ja, dass wir gut gespielt haben und dann irgendwie unglücklich verloren haben. Wir haben vieles richtig gemacht, haben uns halt einfach wieder mal nicht belohnt.
Gut gespielt, nicht belohnt und die direkte Konkurrenz stark gemacht. Kiel und Sandhausen nehmen die Punkte mit, Dynamo lässt Chancen liegen, Punkte ebenfalls. Die ersten Fragen nach dem Trainerposten wurden laut.
Was jetzt mit mir ist, ich weiß nicht, es geht um Dynamo Dresden und da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner.
Am Sonntag Rückendeckung von Sportchef Ralf Becker. Vertrauen für den Trainer. Schmidt darf weitermachen und sucht jetzt den guten Spirit und den Erfolg, der Dynamo bis auf Platz 2 brachte, zu Beginn der Saison. Wir fragen deshalb, wie schaffen Sie die Kehrtwende, Herr Schmidt?
Und das wollen wir ihn live und persönlich fragen. Alexander Schmidt ist uns jetzt zugeschaltet und erstmal großes Kompliment, in der Situation sich zu stellen. Und dann ist, glaube ich, auch die Gesundheit gerade ein bisschen angeschlagen. Alexander Schmidt, es ist gerade leichte Erkältung im Anmarsch oder ist schon mittendrin?
Ja, leichte Erkältung, kein Corona, kann alle beruhigen, aber so leicht verschnupft, ja, ist aber nicht so tragisch. Ja, geht.
Tja, tragisch ist sicherlich das aus sportlicher Sicht, was aktuell in Dresden passiert. 9 der letzten 10 Spiele verloren. Geben Sie uns mal einen Anhalt. Was ist passiert? Warum geht es momentan in die völlig falsche Richtung?
Ja, absolut. Ist keine schöne Situation, ja, für Mannschaft, für Trainer, für Fans, für alle. Ja, wir leiden gerade etwas. Wenn man die letzten Spiele gesehen hat, bei Schalke oder gegen St. Pauli im Pokal oder Sandhausen jetzt in Kiel, ja, wir waren nicht schlecht, ja, wir waren ebenbürtig, wir waren teilweise sogar besser, aber in Schlüsselsituationen haben wir uns unclever verhalten und das müssen wir unbedingt abstellen, ja, das geht nicht.
Nun hat man am Wochenende in Kiel verloren, 1-2, das war eben die 6. Niederlage in Folge in der 2. Bundesliga, damit rutscht man rein, na klar, man ist Aufsteiger, also eigentlich will man ja nur irgendwie in der Klasse bleiben und trotzdem, all die Euphorie schwindet momentan der Realität, wo man sich am Ende auch sehen muss, dass man eben da unten mitkämpft, oder sind Sie selber auch ein bisschen enttäuscht von der Entwicklung?
Ja, natürlich sind wir alle enttäuscht, also es wäre jetzt falsch, wenn ich sagen würde, macht nichts und alles ist gut und so. Wir sind sehr enttäuscht, ja. Aber, und jetzt kommt das Aber, wir sind nicht so, dass wir zerstritten sind, dass wir uneinig sind, dass wir einfach nicht alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube eben, das hat die sportliche Leitung analysiert, ja, dass Trainer und Mannschaft einfach weiter hoch motiviert sind und sich da nicht unterkriegen lassen. Und wir werden auch einfach jetzt positiv diese Dinge angehen, die Pause nutzen, nochmal im Detail mit unseren Spielern versuchen, die Dinge, die wir jetzt falsch gemacht haben, abzustellen. Auch in der täglichen Trainingsarbeit einfach diese Dinge, die uns jetzt auf die Verliererstraße gebracht haben, abzustellen und einfach das andere, was uns stark gemacht hat, diesen Powerfußball, ja, diese Zweikampfstärke, diesen Gegner unter Druck setzen, aus dem Konzept bringen. Ja, auch wenn man mal vielleicht von der Mannschaft her unterlegen ist, was die Erfahrung betrifft, was einfach den Kader betrifft, dass man über verschiedene Strategien einfach einen Gegner dann doch in die Knie zwingt. Alles das wollen wir wieder forcieren, ja, das, was uns stark gemacht hat. Heißt es natürlich nicht, dass wir die Spiele, die wir jetzt verloren haben, nicht auch versucht haben, in diesem Stil zu spielen. Aber wir wollen einfach nochmal größten Wert darauf legen. Und ich will jetzt auch genau sehen, was die Mannschaft betrifft, wer diesen Weg konsequent mitgeht. Und darauf wollen wir aufbauen. Ja,
ja, nun gab es unter der Woche, beziehungsweise gestern eben die Rückendeckung auch durch den Clubchef, also durch Ralf Becker, der gesagt hat, wir bleiben mit diesem Trainer weiter gemeinsam im Boot. Hat Sie das so ein bisschen überrascht? Weil viele haben gerechnet, dass an diesem Wochenende wirklich eine Entscheidung gegen Sie gefällt werden könnte.
Ja, ich gebe es ehrlich zu, nach dem Kiel-Spiel war ich auch schon, man kann sagen, war ich frustriert, ja, dass wir das Spiel wieder verloren haben, nachdem wir lange geführt haben. Und war mir auch nicht ganz sicher, was passiert. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich war da 100% überzeugt, dass der Verein mit mir weitermacht. Ich war wirklich so, dass die Entscheidung in jede Richtung hätte gehen können. Aber als ich dann am Wochenende mit dem Ralf und den Verantwortlichen gesprochen habe, hat mir das so einen richtigen Schub gegeben und das macht mich jetzt richtig stolz, ja, dass der Verein weiter auf mich baut. Und ja, ich glaube, Markus kennt solche Situationen, wenn man dann einfach bestätigt wird in dem ganzen Handeln, das gibt einem dann nochmal so einen richtigen Energieschub. Und das will ich jetzt einfach mit der Mannschaft ausnutzen, dass uns quasi der Verein da weiterhin vertraut. Und ich glaube, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ja. Wie gesagt, macht mich stolz und jetzt geht's positiv in die nächsten Dinge rein.
Dann sage ich erstmal herzlichen Dank. Wir reden gleich weiter auch mit Markus Anfang und mit Toni Leister über Dynamo Dresden. Machen ganz kurzes Päuschen. Sage wirklich herzlichen Dank, dass diese Schalte live geklappt hat. Gute Besserung natürlich, Alexander Schmidt.
Danke,
nicht
das
nur
so
sportlich,
schlimm,
sondern gesundheitlich auch. Okay. Vielen Dank und liebe Grüße. Und wir sind gleich
groß,
zurück.
Groß in die Runde, groß in die Runde. Ciao.
Dankeschön. Und wir sind gleich zurück dann im Maschinensucher Doppelpass, zweite Bundesliga, reden über Dresden, über den HSV und vieles weitere. Bis gleich. Zurück beim Maschinensucher-Doppelpass, zweite Bundesliga, mit Toni Leisner, mit Markus Anfang, mit Oliver Forster. Wir sind mittendrin in der Diskussion über Dynamo Dresden, haben gerade Alexander Schmidt gehört aus Dresden und wollen noch ein bisschen bei dem Verein bleiben. Dresdner Junge, momentan geht es schwer in die falsche Richtung, aber tatsächlich, Alex Schmidt wollte sie unbedingt haben noch, ne? Vor ein paar Wochen.
Ja, wir waren mal so im Austausch, wo ich meinen Vertrag beim Hamburger SV aufgelöst habe. Aber sind da auch schnell zum Entschluss gekommen, dass das für beide Seiten derzeit nicht so passt. Und,
aber eigentlich wäre es ein kleiner Traum gewesen, nochmal in der Geburtsstadt zu spielen, wo sie ja eben vor 7, 8 Jahren dann eben auch eine richtig schöne Vergangenheit hatten.
Ja, absolut. Also ich würde auch gerne nochmal das Trikot überstreifen. Ja, haben wir ja eine super Szene von mir rausgesucht.
Da warst du doch mit einer etwas anderen Frisur, muss man sagen.
Da hatte ich noch Haare, ja.
Ja, ich kenne das Problem, ja.
Nee, auf jeden Fall. Würde ich gerne nochmal das Trikot überstreifen. Ob es nochmal so der Fall sein wird, ist eine andere Frage. Aber der Verein liegt mir absolut am Herzen.
Ja, aber nun geht es in die Richtung, halt, dass man voll drin ist in diesem Abstiegskampf. Alexander Schmidt sagt selber, Mensch, ich habe auch fast damit rechnen müssen, dass über mich an diesem Wochenende diskutiert. Was zeichnet ihn aus und warum ist er für Dynamo vielleicht doch eben die beste Alternative in dieser Situation?
Ja, also wenn man die Spiele so verfolgt hat, ich hatte nie so das Gefühl, dass sie so komplett chancenlos waren. Also sie haben immer, jetzt nicht den schönsten Fußball gespielt, so, aber sie haben immer die gewisse Intensität auf den Platz gebracht. Und ich glaube, dass das als Aufsteiger immer extrem wichtig ist, dass man nicht auch ja, die Spiele dann untergeht, auch gegen große Vereine, sondern dass man da auch mithalten kann mit anderen Attributen als immer nur qualitativ hohen Fußball. Und ich glaube, das haben sie fast jeden Spieltag auf den Platz bekommen. Und deswegen bin ich auch nicht Angst und Bange, dass da nicht der Turnaround kommt.
Die haben ja auch tolle Wochen gehabt. Ne? Ich erinnere mich an ein Spiel, Samstagabend hatten wir das auch live, habe ich kommentiert, in Dresden gegen Hannover, da haben die weggefädelt. Das war davor beim HSV in der zweiten Halbzeit sehr, sehr ordentlich gespielt. Also die hatten ja schon Momente, die in Ordnung waren und wo sie wirklich angekommen sind in der zweiten Liga. Ich halte diese Mannschaft auch vom Kader für nicht so schlecht zusammengestellt und ich halte das durchaus, ich bin dabei bei ihm. Ich glaube schon, dass es funktionieren kann.
Ja, wenn man sieht, da sind auch, glaube ich, nicht so viele Zweitliga-erfahrene Spieler dabei. Also die Jungs kommen viele aus der dritten Liga und müssen sich erstmal beweisen. Und ich glaube, das haben sie die ersten Spieltage recht gut gemacht und das wird auch wiederkommen, denke ich.
Bleiben wir mal bei der Personalie. Also ich fand ihn gerade wirklich sehr offen, dass er auch gesagt hat, Mensch, es stand wirklich spitz auf Knopf. Ralf Becker hat dann gesagt, er bleibt. Sie haben auch mit ihm zusammengearbeitet. Ist das aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung? Und was zeichnet Ralf Becker eben auch als Chef quasi aus für einen Trainer?
Ja, er war auch, zu meiner Kieler Zeit war er sehr nah an der Mannschaft dran. Hat sich auch immer wieder mit mir ausgetauscht. Ich glaube, er hat ein ganz gutes Gefühl, weil er selber auch Spieler war und hat auch so ein bisschen das Gefühl für den Spieler an sich. Und ich glaube, der kann die Arbeit dann ganz gut beurteilen. Und ich glaube, manchmal ist es so, du erzielst keine Ergebnisse, aber man sieht halt einfach, dass die Arbeit mit der Mannschaft und dass das Miteinander auch gut funktioniert. Und wenn da ein gutes Gefühl ist, dann muss man vielleicht auch mal durch solche Situationen durchgehen, weil das stärkt dann auch hinten raus. Und ich glaube, dass er das Gefühl wahrscheinlich jetzt hatte. Und dann ist er auch sehr ehrlich und sehr offen und dann kommuniziert er das auch so. Und dann steht er auch 100% dahinter. So habe ich ihn zumindest kennengelernt.
Nun gibt es ja ein prominentes Beispiel mit dem FC St. Pauli. Ne? Auch da Timo Schulz. Letztes Jahr ging es steil bergab erstmal. Auch da wurde über den Trainer diskutiert. Man hielt an ihm fest. Und dann ging es jetzt tatsächlich bis auf Platz 1 aktuell. Natürlich kann man Vereine nicht komplett vergleichen. Aber ist das ihm vielleicht auch mal ein Zeichen? Es kann die richtige Entscheidung sein. Aber trotzdem, er braucht...
Also ich fand es fast rührend, wie er es geschildert hat, dass er im Prinzip selber eigentlich schon damit gerechnet hat, dass es vorbei ist und dass man ihn jetzt nochmal eingefangen hat und gesagt hat, komm, wir probieren es. Trotzdem, ich bleibe immer dabei als langjähriger Journalist, wenn die Diskussion einmal da ist, du kriegst die dann nur über Ergebnisse wieder weg. Nächste Woche werden wir die Diskussion in Dresden wieder erleben, wenn es die nächste Niederlage gibt. Also insofern, sobald diese Diskussion am Brodeln ist, wird es sehr, sehr eng für einen Trainer. Und dann muss ein Trainer auch, dann muss er gut gesettelt sein. Dann ist für einen Trainer wichtig, dass er auch mit dem Umfeld gut umgegangen ist, dass er mit den Journalisten gut kann und so weiter, um eben so ein bisschen noch, ja, so einen Moment zum Atem holen,
ja gut, aber
dann noch zu bekommen.
Aber bei allem Rüschi-Püschi-Faktor, salopp gesagt, er braucht Ergebnisse. Sonst hat er ein
Problem. Sag ich ja. Also, ja. Nochmal. Wenn er nächste Woche wieder verliert, ist die Diskussion wieder auf dem Tisch. Das ist vollkommen klar. Also da sind wir jetzt schon in dieser Spirale. Das ist genauso wie bei Gramozis im Moment auf Schalke.
Und jetzt ist die Pause. Jetzt sind 2 Wochen da. Also von der sportlichen Qualität, haben Sie das Zeug für den Klassenerhalt?
Dynamo Dresden?
Ja.
Bin wieder der falsche Ansprechpartner. Wir haben 3-0 verloren.
Ich wollte gerade sagen, das war die bitterste Saisonniederlage.
Ja, definitiv. Und man muss halt auch sagen, genau diese Attribute, die Toni auch gesagt hat, die haben sie an den Tag gelegt da. Mhm. Das war jetzt nicht so, dass sie uns spielerisch komplett an die Wand gespielt haben, aber sie haben uns halt bekämpft von der ersten bis zur letzten Sekunde und haben uns halt dann damit so ein bisschen den Schneid abgekauft. Und wir sind dann nicht mehr in unser Spiel reingekommen. Und ich glaube schon, dass alleine Dresden, der Standort Dresden mit den Fans, da ist schon viel Power dahinter und ich glaube schon, dass sie da die Kurve wieder bekommen.
Tja, dann gucken wir mal auf eine Szene, wo der Mann ja auch gespielt hat und wechselt das Thema zum Hamburger Sportverein. Also, Todi Leisner, ja, auch da als Torjäger auf einmal erfolgreich und dann auch mit der aktuellen Frisur schon unterwegs. Und der HSV, damals wie heute ein Verein, der auch nach oben will. Das waren die Zeiten, wo es zwar auch am Ende nicht geklappt hat, trotzdem schauen Sie gerne auf die Hamburger Zeit zurück.
Absolut. Also ich hatte eine kurze Zeit, aber sie war sehr intensiv und ich habe aus dieser Zeit extrem viel gelernt. Und ja, wie bei meinen anderen Stationen auch, habe ich immer was mitgenommen und ja, habe auch noch viel Kontakt zu den Spielern da und verfolge das auch weiterhin extrem.
Dann fangen wir mal mit dem Abgang an, bevor wir über den aktuellen HSV reden. Toni Leisner war Profi. Zu Beginn der Saison noch beim HSV, ist vor einem gut einem Jahr gekommen damals, war als Leistungsstütze eigentlich angedacht, dann ging es in die neue Saison, neuer Trainer und nach 4 Spielen nicht gespielt, dann gab es einen Disput, so wurde zumindest nach außen das Ganze transportiert, dass sie sich öffentlich, also sprich eben mit den Fans bei einem Instagram-Chat geäußert hätten gegen Trainer Walter. Sie haben dann selber gesagt, glaube ich, nee, da wurde ich gehackt, also es war alles sehr nebulös. Am Ende ging das Ganze auf jeden Fall auseinander und wahrscheinlich auch so, dass sie heute immer noch sagen, irgendwie lief das nicht so, wie man das haben will.
Ja, ich würde da ein bisschen weiter vorne anfangen. Also als ich den Namen Tim Walter gehört habe, wusste ich natürlich, dass da eine andere Philosophie auf mich zukommen wird. Und ich bin da schon mit dem Gedanken rangegangen, das komplett so auf mich zukommen zu lassen und mich darauf einzulassen.
Kannten Sie sich vorher?
Nein, also nur vom Hörensagen. Ich habe von Simon Terodde einige Dinge gehört, der durch Ron-Robert Zieler auch viel mitbekommen hat und da hat man natürlich so seine Kontakte, bekommt viel mit und wie gesagt, auf die Philosophie, den Fußball, den er spielen lassen wollte, wollte ich mich einlassen. Musste für mich auch selber entscheiden, das ist jetzt nicht so mein Ding gewesen. Der Trainer hat wahrscheinlich auch gemerkt, okay, der passt jetzt nicht so in mein Konzept rein und dann ist es natürlich gefühlt nur eine Frage der Zeit gewesen, weil ich finde mich schon in einem gewissen Alter, wo ich mit meiner Erfahrung auch einem Team weiterhelfen kann. Und ja, dann ist es dann so peu à peu, Woche für Woche nicht gerade angenehmer geworden und dann ist es halt zu der Trennung gekommen und
aber war dieser Post, den es damals gab, das ging ja um Fandialog, wo dann eben kolportiert wurde, sie hätten gesagt, Mensch, mit dem Trainer, wenn der Verein sich sowas aufschwatzen lässt, so eine Theorie, die so ein Trainer mitbringt, da muss man sich auch nicht wundern. Jetzt ist es eh wurscht, jetzt ist es ein paar Monate her, aber war es tatsächlich von Ihnen?
Ja, war nicht von mir, aber ja, der Verein hat eine gewisse Idee gehabt mit dem Trainer.
Aber inhaltlich haben Sie im Rückblick auch, also hätten Sie die Meinung schon vertreten, dass das halt schon ein bisschen ein schwieriges Konstrukt ist, was der HSV da in dieser Saison angegangen ist?
Boah, wie gesagt, ich kann da nicht in die Köpfe schauen von den Verantwortlichen. Die Verantwortlichen hatten einen gewissen Plan. Die analysieren die Saison vom letzten Jahr und haben gemerkt, was da fehlt und was wir vielleicht jetzt für die Zukunft brauchen. Und sind dann auf den Namen Tim Walter gekommen. Und ja, dann wurde der Kader halt umstrukturiert, wie es halt jedes Jahr der Fall ist beim HSV. Und ja, man kann Tim Walter nur viel Glück wünschen, dass der Aufstieg geschafft wird, weil beim HSV dann wahrscheinlich dann sonst nächstes Jahr wieder ein anderer Trainer den Versuch starten wird.
Gut, also es klingt schon raus, Sie sind jetzt nicht Fanclub-Vorsitzender von ihm.
Ja, ich habe eine andere Philosophie vom Fußball als vielleicht ein Tim Walter. Also ich liebe es, mein Tor zu verteidigen und Tim Walter möchte natürlich attraktiven Offensivfußball mit vielen Chancen, viel Ballbesitz und ja, deswegen bin ich eher so wahrscheinlich der Defensivgedanke und eher der Offensivgedanke.
Ja, also tatsächlich ist es natürlich schwierig und die Situation in Hamburg ist nach wie vor nicht rosig und es wird auch über die Personalie Tim Walter immer wieder gesprochen, weil eben der Spielstil, du hast ja am Wochenende in Karlsruhe erlebt, der ist eigentlich attraktiv, aber in der Ergebnisarithmetik kommt
momentan zu wenig raus. Letzten Endes ist es, also ich finde, er macht vieles, vieles total falsch. Er hat wiedergeführt mit der Mannschaft in Karlsruhe und macht dann eine Mannschaft wie den KSC stark durch seine Art und Weise nochmal zu forcieren, nochmal mehr zu fordern, anstatt ein Spiel auch mal als Trainer oder einer Mannschaft das mit auf den Weg zu geben, dass man ein Spiel auch mal beruhigen muss. Sandhausen war auch so ein Beispiel, HSV-Spiel. 10 Mann von Sandhausen gegen 11 Hamburger und am Ende wäre es fast 1-2 ausgegangen aus Sicht des HSV. Ganz zum Schluss haben sie das Tor dann noch gemacht in der 96. Minute. Aber was ich meine, du musst als Trainer einer Mannschaft auch das mitgeben, dass man ein Spiel mal beruhigt, dass man es mal entspannt. Und dieses ständige Positionswechseln, dieses ständige Durcheinanderlaufen, völlig wild, in Karlsruhe vollkommen unnötig. War ein 1-0 vorne, dann beruhigst du.
Gucken wir mal auf das 1-0.
Tolles Tor von Sonny Kittel. Überragend gemacht. Im ersten Moment dachte ich habe es ja kommentiert, habe es auch gesagt, dass hinten der Gersbeck was hätte machen können. Bin mir immer noch nicht sicher, ob es nicht hätte doch machen können.
Ist schwer, kann der Torwart das halten oder nicht wirklich?
Ich bin immer dafür, einfach wenn gute Aktionen sind und wenn schöne Tore gemacht werden, einfach den Stürmer mal loben. Und ich finde,
tolles Tor.
Ich finde, dass Kittel das überragend gemacht hat und dann kann man den auch einfach mal nicht halten.
Ja, bleiben wir noch mal kurz bei Tim Walter. Ich meine, Sie haben ja auch schon gegen den HSV gespielt, zu Hause verloren, auch ein bisschen unglücklich, war auch ein wildes Spiel, haben wir live übertragen damals. Ja. Aber wie sehen Sie diese Taktik, die viele halt auf der einen Seite attraktiv finden, aber es kommen halt bislang keine klaren Siege beim HSV heraus. Sie haben keine Mannschaft bislang wirklich an die Wand gespielt. Sie haben zwar gewonnen in Bremen, auf Schalke und in Paderborn, also große Mannschaften geschlagen und trotzdem sind Sie ja nicht wirklich mittendrin gerade ganz vorne dabei.
Ja gut, das ist jetzt schwer, wir sind es ja auch nicht, aber wir haben vielleicht auch eine andere Voraussetzung, da haben wir ja drüber gesprochen, aber ja, es ist halt, jeder Trainer hat seine Art, Fußball zu spielen. Und so klare Siege in der zweiten Liga, wer hat jetzt klare Siege in der zweiten Liga? Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also St. Pauli, glaube ich, ist so die Mannschaft, die am konstantesten halt einfach durch die Liga geht. Und der HSV an sich spielt sehr speziellen Fußball, das muss man schon sagen.
Was ist das Spezielle? Ich meine, Sie können es aus Trainersicht beschreiben. Was ist das Spezielle am System Tim Walter?
Ja, es ist halt sehr mutig, es ist halt sehr viel mit Positionswechseln, sehr viel mit Andribbeln und Doppelpässen und dass sich halt auch Spieler mal auf Positionen begeben, die sie, wo sie jetzt vielleicht nicht gerade zu Hause sind, aber dadurch versuchen sie natürlich den Gegner auch so ein bisschen durcheinander zu bringen. Was da die Gefahr dann vielleicht mal sein könnte, ist halt, dass du dann, wenn du den Ball verloren hast, nicht nur eine gewisse Unordnung hast, sondern dass du halt, wenn du den Ball verloren hast, auch Spieler in defensiven Positionen hast, die vielleicht nicht da reingehören.
Nun hat der HSV ja nicht zum ersten Mal Probleme. Normalerweise war es in den letzten 3 Jahren, und Sie waren ja mit dabei, immer so, dass man super gestartet ist und irgendwann dann so ab Spieltag 25, wenn alle mehr auf den Aufstieg noch geguckt haben, dann ist zwischen den Ohren irgendwas passiert. Wie nehmen Sie momentan auch mit den Ex-Kollegen das Ganze wahr? Hat der HSV auch einen Kopf und nicht nur ein Ergebnisproblem, dass man schon wieder so ein bisschen an der eigenen Erwartungshaltung scheitert?
Ja, vom Kopfproblem würde ich reden, wenn wir jetzt schon wieder im Februar wären, Ende Februar, und die Ergebnisse wieder in eine andere Richtung gehen würden. Aber ich glaube, man muss trotzdem noch zugutehalten, diese Mannschaft hat erst ein Spiel verloren. Klar sind 8 Unentschieden auch zu wenig, muss man ehrlich sagen. Und deswegen müssen sie jetzt langsam mal anfangen, wirklich Siege einzufahren. Und ja, die Mannschaft hat die Qualität. Also wenn ich Sonny Kittel sein Tor sehe, ich glaube, von der Schusstechnik her macht ihn da in der zweiten Liga keiner mehr was vor. Und generell ist da viel Qualität in der Mannschaft.
Schauen wir mal auf das 1-1, also auf das Tor, Olli, das dann eben dem HSV mal wieder ein Unentschieden brachte. Was lief da aus deiner Sicht falsch?
Also wie wir sehen hier, die Karlsruhe die in der Phase dann unheimlich nach vorne geschoben haben, sehr mutig waren. Und dann ist es natürlich Hofmann. Ich glaube, Hofmann ist 1,95 groß, hat das 7. Saisontor gemacht. Christian Eichner sehen wir hier am Jubeln. Kein Druck auf den Spieler außen. Kann in aller Ruhe, Gelassenheit flanken. Und dann ist natürlich schon Lau, ist 10 cm kleiner in dem Moment. Ne? Das, also als Innenverteidiger, wird der Toni das bestätigen, hast du eigentlich dann, wenn der Hofmann hochsteigt und er hat eine gute Kopfballtechnik, auch keine Möglichkeit, das zu verteidigen. Aber symptomatisch für dieses Brecherspiel des Karlsruher SC mit unglaublich viel Energie, mit Power, hätten am Ende das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Hatten große Möglichkeiten hinten raus, Aluminium einmal und was weiß ich. Also da war sehr, sehr viel möglich für die Karlsruher.
Es war tatsächlich am Ende ein glückliches Unentschieden für den HSV. Allein die Chance, ne, da segelt er wirklich Zentimeter über die Latte. Super Parade hier auch. Also der HSV hatte ein bisschen Dusel. Und dann gab es ja am Ende noch eine Szene auch an den Trainerbänken. Und die wird vielleicht auch Markus Anfang dann interessiert kommentieren können. Wenn wir gleich mal die Szene sehen, da gab es einen Disput quasi an den Auswechselbänken. Nichts Neues. Wir Zuschauer haben immer auch ein bisschen Spaß, wenn sich da so ein bisschen Zoff entwickelt. Wenn wir mal auf die Szene schauen. Hier, Eichner und Walter. Also das sah auch nicht nach fröhlichem Dialog aus.
Ja, man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und Emotionen gehören auch zum Fußball dazu. Und wenn man mal Meinungsverschiedenheiten hat, dann passiert das halt auch mal. Und ich habe aber auch gesehen, dass sie sich danach abgeklatscht haben und auch wieder in den Arm genommen haben. Und wenn das Spiel vorbei ist, dann sind auch die Emotionen wieder ein bisschen raus. Und ja, solange es da nicht zu wild wird, ist es dann auch, glaube ich, irgendwann mal in Ordnung. Weil wir wollen alle, dass die Trainer draußen mitleben. Und wenn sie nicht mitleben, dann sagen wir, der sitzt da draußen, macht nichts. Wenn er was macht, sagen sie, der macht zu viel. Also gefühlt kannst du es dann auch keinem recht machen, wenn man jetzt sagt, dass das nicht gut ist. Klar.
Das behauptet ja keiner. Also es war tatsächlich natürlich nur ungewöhnlich, weil die sich immer mit, wenn man dann rumfuchtelt und der vierte Offizielle dann als Ringrichter quasi da kurz fungieren muss. Aber Sie haben es ja schon angesprochen. Wir hören mal, was Christian Eichner danach dazu gesagt hat.
Ja, ich habe gehört, dass er ein Upgrade hatte im Hotel und ich bekomme nicht immer Upgrades. Deswegen habe ich mich bei ihm beschweren wollen. Spaß beiseite. Das sah wieder schlimmer aus, als es ist. Ich bin leider auch ein Mensch, der mal auf dem Rasen stand, dem manchmal ab und zu auch immer noch mal der Perspektivwechsel nicht immer optimal gelingt, aber man kann jetzt darüber sagen, die Trainer waren keine Vorbilder. Man kann aber auch mal sagen, die Trainer leben die Mannschaft mit und wahrscheinlich liegt irgendwo mittendrin die Wahrheit.
Genauso ähnlich, genau, haben Sie es ja gerade gesagt.
Ne? Wir haben aber nicht miteinander gesprochen.
Ja gut, aber so denken Trainer dann auch. Stichwort Emotionen, wenn wir schon dabei sind. Es gab bei Toni Leistner ja auch eine Szene mal, ich hoffe, die Kollegen haben sie noch vorbereitet, wo auch reichlich Emotionen mit im Spiel waren. Damals, das war, glaube ich, nach dem Spiel auch gegen Dynamo Dresden. Ne? Das war hier. Ja. Dann auf Fan zugegangen und da gab es richtig Ärger. Für alle, die das nicht mehr erinnern, was ist damals passiert und was waren die Folgen?
Die Folgen, es war sehr teuer. Ich habe viele Spiele zugeschaut und ja, ich war unten beim Interview und wollte mein Interview geben und wurde halt die ganze Zeit von oben beleidigt und derjenige hat dann auch meine Frau und beleidigt, die zu dem Zeitpunkt schwanger war und ja, sie war halt einfach nur zwei Reihen oder so weiter oben und deswegen hatte ich ja schon Schiss, weil da Worte gefallen sind, die man jetzt so nicht alltäglich hört. Und deswegen sind mir zu dem Zeitpunkt ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt, weil ich genau wusste, dass meine Frau da in der Nähe ist und er dann halt gerade so am Treppen hochgehen war. Und deswegen, sollte einem nicht passieren. Aber wie gesagt, da sind halt auch die Emotionen ein bisschen hochgekocht.
Ja, es ist ein bisschen länger her und trotzdem, ich glaube, menschlich total verständlich. Und trotzdem, wenn man da als Trainer wahrscheinlich die Bilder sieht, denkt man auch, nein, nicht so eine Baustelle wieder, oder?
Ja, aber Toni hat es ja gesagt, wir sind alles Menschen und na klar, wir erwarten immer alle, dass wir alle uns immer unter Kontrolle haben, dass wir professionell sind, dass das alles an uns abprallt. Aber wenn dann Familien mit reingezogen werden, wenn Kinder mit reingezogen werden, wenn einfach die Beleidigungen dann irgendwann mal in eine Richtung gehen, die mit Fußball nichts zu tun haben, dann kann es auch mal passieren als Mensch, dass du halt auch einfach mal eine kurze Zündschnur hast und gerade wenn dann noch so ein spezieller Moment ist, wie er jetzt eben beschrieben hat, mit einer Schwangerschaft, es gibt ja nichts Heiligeres als die Familie und ich glaube, das ist auch irgendwann mal der Punkt, wo du sagen musst, da muss dann auch irgendwann mal auch vielleicht der Fan dann sagen, das möchte ich lebe immer so unter diesem Motto,
ich möchte, gehe mit den Menschen so um, wie du selber mit dir, wie man selber mit dir umgehen möchte. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann ist es halt auch immer schwer.
Und so eine Reaktion ist für mich komplett nachvollziehbar. Und das ist ja immer das, was wir dann auch kritisieren, dass wir keine Emotionen haben, dass wir diese Dinge nicht mehr erleben. Ich finde das vollkommen richtig. Wir haben heute Abend ein paar Szenen gehabt in der Richtung. Das ist Fußball. Der Fußball ist nicht clean und reingewaschen. Ist keine Waschtrommel, die da gesäubert daherkommt. Ist es nicht. Fußball ist rough. Und das ist auch gut so.
Genau. Und die zweite Liga bietet reichlich Spannung. Abschlussthema zum HSV. Packen die es oder packen sie es wieder nicht?
Es wird auf jeden Fall spannend, aber ich drücke die Daumen, dass sie es packen. Ja. Also die Qualität haben sie auf jeden Fall. Wenn es dann oben vom Kopf her noch passt, dann...
Aber sie müssen Tore machen vor allem. Auch ein ganz großes Problem vorne. Sie haben vorne im Prinzip keine Spieler, die viele Tore machen.
Kein Terodde-Ersatz sozusagen.
Das ist kein... Es ist Glatzl. Mhm. Dann kommt Winzheimer rein, der null Tore in der zweiten Liga und so weiter. Da hast du natürlich auch keine Angst als Gegner. Ja. Und das müssen sie sich erarbeiten in den nächsten Wochen.
Was sagt der Werder-Profi? HSV, packen die das?
Also, der HSV hat sicherlich eine Top-Mannschaft in der zweiten Liga und wird sicherlich auch... ein gehöriges Wort mitsprechen um den Aufstieg.
Kurze Nachfrage, was ist realistischer, Werder hoch oder HSV?
Ja, es ist schwierig. Im Moment ist es sehr realistisch, dass St. Pauli hochgeht.
Okay, gut, das ist doch mal ein salomonisches Urteil. Gleich reden wir über zwei Menschen, die an diesem Wochenende auch die Schlagzeilen bestimmt haben. Sven Michel ist der Mann, der die meisten Tore in der zweiten Liga erzielt. Mehr als Terodde, er ist der heimliche Superstar bei Paderborn und hat am Aufschwung mächtig mitgewirbelt. Und dann, ouch, diese Szene, der Düsseldorfer Hoffmann rauscht zusammen. Böse Szene mit schwerwiegenden Folgen. Wir haben frische Erkenntnisse, wie geht es ihm? All das gleich im Maschinensucher-Doppelpass, zweite Bundesliga. Zurück beim Maschinensucher-Doppelpass, zweite Bundesliga. Wir gehen in die Zielgerade und gucken auf den Mann, der derzeit die Schlagzeilen bestimmt. Sven Michel vom SC Paderborn. Er trifft und trifft und trifft und hat mittlerweile schon 12 Tore, damit mehr als Simon Terodde. Olli, ist er so ein bisschen der unterschätzte Superstar dieser Liga?
Ist auf jeden Fall einer, der viele, viele Tore macht, auch in den letzten Jahren. 150 Spiele gemacht für Paderborn, 51 Tore. Also das musst du erst einmal hinkriegen. Und an dem Tor allein siehst du, mit welchem Selbstvertrauen der unterwegs ist. Mannschaft funktioniert, der Torjäger funktioniert. Also deswegen sitzen die auch damit vorne dabei. Und großartig.
Und tatsächlich, das ist nicht so ein Bling-Bling-Profi. Ich glaube, Toni Leisner hat gerade gesagt, sie haben Socken von ihm gekriegt, weil der hat auch noch einen Nebenerwerb.
Genau, er hat jetzt Sportsocken rausgebracht und da hat er mir mal ein paar zukommen lassen. Und ich muss sagen, die sind echt nicht schlecht. Wenn ich jetzt noch so treffen würde wie er, dann wäre das natürlich nochmal. Da würde ich natürlich noch mehr Werbung machen, ja, die Socken.
Er ein großer Star dieses Spieltags. Wir gucken auf eine Szene, die alles andere als lustig war und die wirklich schwere Folgen hatte beim Spiel Düsseldorf gegen Hannover 96. Und das war ein Horror. Foul war es ja gar nicht, es war einfach unglücklich. Sebastian Ernst und André Hoffmann rauschen zusammen und der Düsseldorfer Hoffmann hat große Schmerzen. Und es war bis heute nicht wirklich klar, was hat er denn nun? Die aktuelle Diagnose, ein schweres Trauma der Halswirbelsäule und eine Gehirnerschütterung, wurde so vom Platz getragen, Markus Anfang. Albtraum, ne? Also das sah richtig bitter aus und dagegen ist ja die heutige Diagnose fast schon eine gute Nachricht.
Ja, absolut, absolut. Ich kenne André auch recht gut, habe ihm auch geschrieben, hat auch schon geantwortet und kann man nur froh sein, dass beide Spieler einigermaßen, gut, jetzt bei André ist es ja noch ein bisschen schlimmer gewesen, einigermaßen schadlos davongekommen sind und dass da jetzt keine Folgeschäden sind.
Ja, also auch wenn man ein eisenharter Verteidiger ist, das ist eine Szene, die tut beim Zusehen schon weh.
Absolut, also da muss ich sagen, toi toi toi, solche Situationen hatte ich selber noch nicht. Aber wenn man weiß, wenn so zwei Köpfe aufeinander knallen, dann sind das schon ein paar Kopfschmerzen, die du da ein paar Tage hast. Und ja, da wünsche ich ihm einfach nur gute Besserung und schnelle Genesung.
Das wünschen wir auch. Ganz kurz zu Ihrer Situation noch. Sie sind ja nicht mehr in der zweiten Liga aktiv nach dem HSV. Ging es jetzt nach Belgien zu einem Ex-HSVer, der da Trainer ist, Bernd Hollerbach. War ja lange Zeit auch mit Felix Magath, so eine Art Dreamteam. Wie läuft es in Belgien?
Ja, ich merke schon auf jeden Fall, dass er viel von Felix Magath mitgenommen hat. Man spricht nicht umsonst von der
Ziehenbälle
von der Magath-Schule. Ja. Und es ist auf jeden Fall sehr intensiv, sehr anstrengend. Und die Qualität in dieser Liga, die ist auf jeden Fall gegeben. Vielleicht nicht taktisch, aber so individuelle Spieler hast du da extrem gute. Und Deswegen ist auch jedes Spiel da eine extreme Herausforderung. Mhm.
Aber Ziel irgendwann schon die Rückkehr nach Deutschland, Bundesliga, zweite Liga?
Boah, ich muss ja ehrlich zugeben, ich bin jetzt auch in einem Alter, da kann ich mir nicht immer alles aussuchen. Und die belgische Liga, die passt gerade zu mir. Es erinnert mich ein bisschen an meine Zeit in England. Sehr physisch und da macht es gerade extrem viel Spaß, sich da zu duellieren. Auch mit großen Namen, mit Bastos, mit Zirkse und ja, auch wenn man Club Brücke sieht und so. Da habe ich gerade viel Spaß.
Gut, also dann drücken wir die Daumen, dass in der belgischen Liga hoffentlich alles gut geht weiter. Sagen vielen Dank für den Besuch. Morgen früh geht es direkt dann wieder. Wann ist Training?
10 Uhr. Ich habe gesagt, dass ich wahrscheinlich ein paar Minuten später komme.
Okay, gut. Das wird der Trainer dann hoffentlich auch akzeptieren. Wir sagen Trainer Markus Anfang, vielen Dank für den Besuch. Freuen uns jetzt schon auf das Topspiel. Werder gegen Schalke dann am 20. November live bei uns bei Sport 1. Olli, dir auch vielen Dank. Und Ihnen jetzt viel Spaß bei der dritten Liga. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Jetzt Länderspielpause und dann in 2 Wochen wieder der Maschinensucher Doppelpass, zweite Bundesliga. Schönen Abend.